Das ist der Fernschuss-Podcast.
Weiser vorbei an Davis und rein damit!
Jeden Mittwoch in eurem Podcast-Feed.
Bleibt dran und Musiala!
Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Wirklich das wichtigste Tor für City seit Aguero 2012!
Sascha Bowie, mein Herz hast du gebrochen. In die tiefsten Löcher meines Kickbase-Herzens bist du gekrochen. Tag und Nacht habe ich an dich gedacht, nur um dich dann zu verkaufen, in jener Nacht. Du weißt genau, von welchem Ereignis ich spreche. Stanisic verletzt sich, ich glaub, dass ich breche. Nun stehe ich hier mit Bono und Giannoulis. Nen schmackofatzigen 60er Average werde ich bekommen, wenn das nicht gut ist. Oh Sascha, mit deinem One-Piece-Strohhut hättest du mich verführt. Mit Rohpunkten hättest du mich zu Tränen gerührt. Nun darf ich weiter an Kleindienst glauben, der einzige Mann in der Lage, mir mein Herz zu rauben. Da hören wir erstmal nichts. Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen zur Fernschuss-Podcast-Episode. Keine Ahnung, Nummer 5 in der neuen Season. Wir sind auf jeden Fall ready. Und wer sind wir? Ich bin heute mit Paul alleine. Was geht, Paul?
Ja, was geht? Ich bin im Urlaub. Es ist alles super scuffed. Ich habe hier mehrere Ton- und Mikrofonaussetzer. Wir versuchen, die Episode irgendwie hinzubekommen. Ja, manchmal habe ich Ton weg, wie auch jetzt beim Intro ein, zwei Mal. Dann ist es über die Folge nicht so nervig.
Yes, sir. Ja, wir hoffen, dass es einigermaßen funktionieren wird. Den einen oder anderen Aussetzer müsst ihr uns verzeihen. Wir wissen auch, es wäre natürlich geiler, wenn es nicht so wäre. Wir haben auch letzte Woche natürlich gewusst, dass das mit dem Ton eher semi-optimal war. Jetzt versuchen wir aber, dass das diese Woche dann dementsprechend passen wird. Aber eine passende Frage zu meinem wundervollen Gedicht, wovon du vielleicht 60% mitbekommen hast, Paul. Wann hattest du den ersten richtigen Heartbreak in deinem Leben?
Auf Kickbase bezogen oder was?
Generell. Wann war so der erste? Wann wurde Paul sein süßes kleines Herzchen das erste Mal gebrochen?
Boah, Alter, das ist ja jetzt eine absolut wilde Frage.
Ja.
Heartbreak. Das war safe sowas, wo man sich in einer Grundschule irgendwie verliebt hat oder so. Und dann, keine Ahnung, komplett übertrieben hat, so richtig kindmäßig, dass dann der anderen Person irgendwie mitgeteilt hat.
Mit so einem
und dann
Zettel. Ist halt,
willst du mal zum gehen? Beispiel.
Ich kann,
ja, zum Beispiel.
Ja, ich kann erzählen, ich hatte meinen ersten Heartbreak bei meinem damaligen besten Kollegen, beste Grüße an Maurice, im Keller beim Minecraft-Spielen. Er hat sein Bestes gegeben, mich mit seiner Cousine zu verkuppeln. So, die war aber zu dem Zeitpunkt 15 Jahre älter. Also das wäre ein richtiger FBI-Open-Up-Moment gewesen. Ich habe natürlich alles gegeben. Wir haben damals bei Wer kennt wen geschrieben. Und sie hat mir dann geschrieben, ja, dass ich sehr süß wäre, aber leider viel zu jung. Und ich weiß noch, dann dachte ich damals so, ich habe richtig den Rocky Balboa gemacht. Da war ich noch dick zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte, es liegt daran, weißt du. Ich dachte, sie mag meinen Shape nicht. Und dann bin ich jeden Tag laufen gegangen, Treppen, Sprints und so weiter. Ja, und durch sie habe ich dann irgendwann den Körper bekommen, dass ich dann im deutschen Kader Leichtathletik war. Also es hat alles immer seine Vorteile. Und dementsprechend, das war mein persönlicher erster Heartbreak. Ich hatte Bock, die Story zu erzählen. Deswegen hat gerade gut zum Gedicht eben gepasst gehabt.
Auch jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich meine, Heartbreak ist nicht so richtig, aber wenn ich auch an so ein anderes Game denke, ich habe damals vor meinem Handy, war das erste, was ich bekommen habe, so ein iPod, ein Apple-iPod.
Damn, hatte ich nie.
Keine Ahnung, welche. Ja, und damit konntest du eben irgendwie den ganzen coolen Scheiß nicht machen, aber zumindest konntest du zocken. Und damals habe ich darauf Clash of Clans gespielt. Und das war so richtig das Ding bei uns in der Schule, dass wir, ich weiß nicht, das war so 5., 6. Klasse, glaube ich, dass wir da richtig kranke Dörfer hatten und so einen richtigen kranken Clan. Und dann konnte ich, als ich dann mein Galaxy S6 damals zu meiner Konfirmation bekommen habe, konnte ich meinen Account und alles irgendwie nicht übertragen von Apple. Ich weiß nicht, ob ich zu dumm war damals oder Apple zu dumm. Ich glaube eher Apple, weil ich habe echt alles darum getan, dieses Dorf irgendwie übertragen zu können.
Boah, das ist aber auch.
Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ja, und habe dann irgendwie, glaube ich, ein Level 80 Rathaus Level 80 Account irgendwie verloren und danach hatte ich nie wieder Bock, Clash of Clans zu spielen.
Boah, das ist richtig hart. Ne, ich hatte tatsächlich nie so eine Clash of Clans Phase, aber ich kenne das Gefühl. Ich hatte mal, kennst du Homescapes? Das ist wie Candy Crush, wenn dir das was sagt.
Ich glaube, das ist auch safe auch eine von den Werbungen, die man immer wegklicken muss.
Ja, aber das Game ist halt so geil und diese Werbungen sind so nervig, weil da immer irgendwie, keine Ahnung, da zittert so eine Frau mit ihrem Kind und du musst da so Stäbe ziehen, aber das echte Game ist eigentlich wie Candy Crush. Das ist so eine dumme Kacke. Auf jeden Fall das richtige Game, Homescapes, ich bin da geisteskranksüchtig nach, immer noch. Ich habe das mir runtergeladen, als ich angefangen habe zu studieren, habe das dann immer auf der Zugfahrt zur Uni angefangen zu spielen. Und jetzt mittlerweile, ich zocke das immer noch. Das ist immer so mein. Manchmal habe ich so Momente, wo ich dann abends das Game einfach 3 Stunden zocke, dann wieder 3 Wochen gar nicht. Aber das ist einfach todesgeil. Und ich hatte damals auch, als ich dann das erste Mal ein iPhone hatte, habe ich da hin und her, ich habe da wirklich Support-Mails geschrieben, als würde es um mein Leben gehen, bis die irgendwann meinen Account übertragen haben. Aber am Ende hat es sogar geklappt. Also, ja, das hätte mich richtig gebrochen gehabt, wenn ich den nicht zurückbekommen hätte.
Ja, wie immer, man versuchtet sich halt in sowas. Genauso wie man halt auf Kickbase hängen bleibt. Aber sonst zocke ich halt wirklich echt nichts auf dem Handy.
Ja, brutal. So, was hoffentlich genauso brutal ist, sind die Insta-Fragen diese Woche. Let's go!
Exactly. Ich übernehme da mal seit Wochen das erste Mal wieder den Job von Jakob.
Ja, wir haben es echt gut durchgezogen.
Auch ganz. Ja, echt. Also die letzten Wochen hat super geklappt, dass wir das irgendwie zu dritt hinbekommen haben, was natürlich auch nötig war wegen den Themen und so. Wäre diese Woche auch geil gewesen, aber wir haben es einfach nicht anders hinbekommen. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Der Name ist wirklich Mitch, V-E-L-S-T-R. Der Mann wird wissen, wenn er gemeint ist. ist erstmal eine chillige Frage. Freibad oder Badesee? Und ich habe in Klammern nochmal selbst angefügt oder Meer.
Boah, Meer ist ja Game Changer. Also für dich glaube ich gar nicht.
Sagen wir mal Nordsee.
Ja, egal, Meer ist Meer. Es gibt keinen Scheiß mehr in meiner Welt. Ich liebe auch die Nordsee. Beste Grüße an Max, wenn er es hier wieder im Solarium hört. Also Meer ist für mich immer Nummer 1. Ich bin gleich auf deine Antwort gespannt, weil du bist ja ein Inselkind. Also für dich ist das Meer halt deutlich unbesonderer, als es zum Beispiel für mich ist. Für mich ist Meer halt immer okay. Einmal im Jahr ist man mit der Familie ins Meer gefahren, immer die Nordsee. Und dann, als ich 18 war, mit meiner Ex-Freundin das erste Mal nach Mallorca geflogen, das erste Mal ein anderes Meer gesehen. Also Meer ist unmatched. Und 2, ganz klar, Badesee. Ich hasse einfach dieses Ölsardinen-Ding im Schwimmbad. Ich finde Schwimmbad echt geil, aber wenn das zu voll ist, ist es einfach nervig. Du kannst nicht mit einem Ball spielen. Bei uns ist mittlerweile so, dass man nicht mal mehr Fußball auf der Wiese spielen darf, weil man könnte ja die Leute abschießen, was durchaus das eine oder andere Mal vorgekommen ist in meiner Kindheit. Ja, also Schwimmbad ist an sich geil. Weißt du, was mein Nummer 1 Platz ist? Also abgesehen vom Meer. Meer ist immer Nummer 1. Aber was mein, sagen wir nach, Meer Nummer 1 ist?
Dusche.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist scheiße. Der Pool von meinen Eltern, das ist ein Gamechanger, Alter. Ich wohne so 6-7 Minuten von meinen Eltern weg. Und an einem heißen Tag, ich muss mir nicht Gedanken machen, an welchen See fahre ich, in welches Schwimmbad fahre ich. Ich kann einfach sagen, ich fahre zu meinen Eltern, schimm ich da einen Pool. Das ist halt überragend. Die haben so einen riesigen eingebauten Pool. Habe ich, glaube ich, auch mal im Podcast gedroppt, dass ich den ausgraben musste mit 14, also hat mein Dad einfach legale Sklavenarbeit betrieben, dass ich den Puder ausgegraben habe. Nee, das ist echt ein Gamechanger, gerade im Sommer. So, die Mutter ist dann immer so, oh, es freut sich, dass du da bist, dann kriegst du noch ein Stück Kuchen gebracht oder einen Eistee oder was weiß ich. Natürlich nur von Holy, selbstverständlich. Ja, Pool nach Meer und ich bin auf deine Antwort aber sehr gespannt.
Ja, du sagst schon, ich bin sehr, sehr vertraut mit dem Meer. Heißt aber auch andersrum, dass ich die anderen Sachen echt so unfassbar selten gemacht habe in meinem Leben. Also Freibad und Badesee würde ich zusammengerechnet vielleicht auf nicht mal 20 Mal kommen in meinem Leben, glaube ich. Ja, oder halt auch. Eben so klein, also. dass ich mich gar nicht daran erinnere. Ja. Weil ich bin mit 6 Jahren auf die Insel gezogen. Kann gut sein, dass es davor ein paar Mal passiert ist, aber seit ich mich erinnern kann, nicht unbedingt häufig. Deswegen für mich mehr auch safe auf die 1, weil... Klar, ich bin Inselkind und ich bin es gewohnt, aber ich bin auch ein beschissener Schwimmer. Deswegen finde ich Salzwasser gar nicht mal so schlecht.
Geil.
Ich hab auch nur das Schulschwimmen damals überlebt, weil es bei uns möglich war, im Badehaus bei uns auf der Insel die Schwimmstunden zu machen. Und da ist eben Salzwasser auch. Also wir haben halt Salzwasser-Schwimmbad.
Ja.
Ich glaube, in einem Freibad, da würde ich jetzt hier nicht sitzen, da wäre ich schon ertrunken. Deswegen Freibad. Also keine Ahnung, ich glaube, ich würde bei Freibad oder Badesee würde ich trotzdem Freibad sagen, weil ich mir dann einfach eine geile Pommes holen kann. Ja, aber sonst weiß ich nicht. Habe ich einfach zu selten gemacht. Aber Pool finde ich auch ganz cool. Ich hatte früher, als wir ganz klein waren, nur so Planschbecken oder sowas. Da hat es mich immer abgefuckt, wenn irgend so Gras oder ganze Wichs von da draußen irgendwie rein noch gekommen ist. Aber sonst so Pool-Action hatte ich auch super, super selten. Also ich bin halt einfach mit dem Meer groß geworden.
Also das würde ich auch 3000 Mal lieber nehmen, sage ich dir, wie es ist. Aber ich kann echt sagen, also Shoutout an die Saarland-Boys hier, die hier zuhören. Ich komme ja bekanntlich aus dem Saarland. Wir haben zwei coole Seen hier, Boostalsee und Losheimer Stausee. Und bei beiden ist es so, dass die so richtig, also weil du eben gesagt hast, da kann ich mir eine Pommes holen. Da gibt's alles. Da kannst du dir Currywurst holen, da kannst du dir einen Slush holen. Da kannst du wirklich alles machen an diesen Seen. Also es ist schon ganz geil. Für mich auch deutlich besser als Freiburg. Einfach weil du hast eine riesige Wiese, kannst dich entspannt da hinlegen. Du bist nicht in diesem, ja, ich sag immer, Ösardin-Ding. Das geht mir gar nicht ab, deswegen. Ja. Aber Schwimmbad, also Freiburg ist auch ganz cool. Alles mit Wasser ist
ja, gegen,
cool.
Gegen Ende der Woche soll es dann richtig schön warm werden, wenn ihr dann gerade Podcast irgendwo im Freibad oder so hört.
Das ist geil, Alter. Wenn ihr das macht, taggt uns. Macht eine Story. Ihr könnt es auch versteckt machen, also dass ihr nicht da Fernschuss-Podcast hinschreibt. Ihr könnt auch im Nachhinein Leute auf der Story markieren. Wenn ihr es macht, taggt uns gerne auf Insta. Wir reposten das auf jeden Fall. Das wäre geil.
Oder ich mache das mit meiner Freundin auf meinem privaten Account immer so, dass wir den Namen so klein taggen, dass wir den immer gegenseitig suchen müssen.
Genau, ja.
Also, das geht auch.
Jetzt habt ihr noch ein paar Hacks mitbekommen, wie ihr sagt.
So, als nächstes auch nochmal out of Kickbase. Was ist deine Lieblingstorart? Also quasi, magst du am liebsten, weiß nicht, einen Schlenzer, einen Fallrückzieher? Geil. Welches Szenario ist so das, was du dir oder was für dich am most satisfying ist?
Boah, das ist schwer. Also
soll ich anfangen?
Ja, fang gerne an. Ja, wenn du schon eine Antwort parat hast.
Ja, es ist immer leichter, weil wenn man zu zweit aufnimmt und die Frage stellt, dann setzt man den anderen ja immer so ein bisschen unter Druck. Deswegen, für mich ist es safe. Also meine absoluten Lieblingstore, Ecke, direkter Volley und dann gib ihm. Also die... Geil.
So Iron Robben-Style.
Das sind die geilsten Tore, die überhaupt geschossen wurden. Also das ist wirklich one in a million, dass der überhaupt erstmal aufs Tor geht. Und dann sind die halt auch noch meistens drin. Also ja, ich glaube, das ist das, was ich mir am liebsten anschaue. Aber generell auch im Namen unseres Podcasts, die guten alten Fernschüsse.
Ich habe mir schon den Satz im Kopf zusammengelegt, du hast ihn mir geklaut. Ich wollte sagen, damit wir auch dem Namen hier aller Ehre machen, ein guter alter Fernschuss ist halt schon auch was sehr Geiles. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Sucker für Kopfballtore. Ich finde, also es gibt mein Favorite, ich habe jetzt, während du erzählt hast, überlegt gehabt, mein absoluter Favorite ist, das auch einfach, weil bei mir so das Stürmer-Ding durchkommt, ein Stürmer macht einen unglaublich geilen Lauf, das kann ich mir 30 Mal angucken. Das ist für mich auch geiler als so ein 30-Meter-Screamer. Als Beispiel das, was Jakob letztes Jahr zum Gerassi-Reel gemacht hat, wo Gerassi sogar selber geliked hatte. Das war eine Legendenaktion damals. Also einfach ein Stürmer macht einen unglaublich geilen Lauf und schiebt einfach, selbst wenn er nur einschiebt, ist mir egal, aber der Lauf vorher macht für mich das Ding. Oder halt, wie gesagt, ein Fernschuss ist halt immer, also, ja, ist einfach eine geile Sache, wenn da irgendjemand sich mal ein Herz fasst und das Ding aus 30 Metern da in den Giebel schweißt, da schreit man immer auf. Das ist schon auf jeden Fall geil. Ja, geh ich voll mit.
Aber ich glaube, bei Kopfbällen wäre ich eher bei so, ich weiß nicht, ob du dich letztes Jahr noch an Nick Woltemar erinnerst mit dem Kopfball, klar. War kurz vor Schluss irgendwie.
Oh, der hat fast das Netz durchgeköpft.
Ja, das ist halt krank, halt so parallel zum Boden, so straight ins Netz. Das ist halt schon heftig. Geil. Ja, so viel dazu. Dann gehen wir mal ein bisschen Richtung Fußball und auch Richtung DFB-Pokal. Ich meine, wir haben jetzt die DFB-Pokal oder das DFB-Pokal-Wochenende so gut wie rum. Fehlen ja nur noch Stuttgart und Leverkusen. Was sind denn so spontan deine Learnings zum DFB-Pokal? Also von Leon Urb die Frage gestellt.
Spontan mal kurz 30 Spiele zusammenfassen.
Ja, aber nur so ein, zwei Takes, die hängen geblieben sind.
Ich öffne mir parallel mal die Matchups, damit ich es einfach nochmal so ein bisschen vor Augen habe. Erstmal an dich, wie viel DFB-Pokal hast du geschaut?
Relativ viel sogar. Ich habe gedacht, ich schaue gar nichts. Ja, dann habe ich natürlich fast alles geschaut.
Same. Ich war auch ist total überrascht. Klassiker. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so viel gucken werde, aber ich war dann irgendwie... Es hat mich irgendwie wieder gecatcht. Allein am ersten Tag, direkt in der ersten Konfi, Elfmeterschießen Hoffenheim, habe ich geschaut gehabt, fand ich saugeil, davor hatte ich Training. Also ich habe schon relativ viel geguckt gehabt, vor allem von den Mannschaften, wo ich Spieler hatte, einfach um die mal so ein bisschen in Action zu sehen. Und DFB-Pokal ist halt immer für eine Überraschung gut, ne? Siehe VfL Bochum, dickes F an der Stelle. Learnings. Ich finde, als großes Learning, dass man im Gegensatz zu meinen Erwartungen bei sehr, sehr vielen Bundesliga-Mannschaften die potenzielle A11 gesehen hat. Also normalerweise war das nie so, gerade gegen kleinere Mannschaften, aber ich fand schon, dass da die meisten Bundesligisten wirklich mit der AF reingegangen sind, um dann wirklich auch so ein bisschen anzutesten für den Pflichtspielstart, der nächste Woche ansteht. Das fand ich ein ganz cooles Learning, also da kann man auch so ein bisschen drauf referieren, wobei mittlerweile Liga Insider da auch schon relativ viel aufgrund dessen angepasst hat. Eine Sache, die auf jeden Fall bei mir total präsent ist, und der Name oder irgendwas wird da später nochmal hier im Podcast drin auftauchen, Dortmund wird Dreierkette spielen. Das ist für mich eins der größten Learnings und das macht halt schlagartig auch Niklas Süle so unglaublich attraktiv für den Preis. Aber wie gesagt, gerne dazu mehr. Ansonsten, was habe ich noch so spontan parat? Ich habe noch Leipziger Offensive. Ich glaube, Openda Šeško. Ich habe ja Šeško die ganze Zeit für den Preis so ein bisschen schlecht geredet. Ganz ehrlich, Alter, der Mann ist so ein Freak of Nature. Das ist wirklich unfassbar. Egal, auch wenn das Rot-Weiß-Essen war, ist mir vollkommen Wumpe. Der und Openda zusammen, das wird einfach aufgrund des Pace und der Athletik, egal für welche Bundesliga-Mannschaft, so dermaßen unfair sein. Also das ist auf jeden Fall auch noch ein Learning, was ich da rausheben wollte. Junior Adamu ist es, habe ich mir auch noch. Also finde ich auch total krass, dass der schon wieder abgeliefert hat. Ich sag's immer wieder, Ich habe ihn ja zwar als Breakout-Spieler genannt, also ich habe schon an den Mann geglaubt, aber wenn mich jemand gefragt hätte, yo, wie viel wird der spielen, dann hätte ich damals gesagt, ja, also der wird, wenn es gut läuft, 50% aller Spiele machen und aktuell sieht es danach aus und auch wie Schuster über ihn redet, dass das halt jemand sein kann, der ein konstanter Starter beim SC Freiburg sein kann und das für den Preis halt insane. Dürfen wir nicht mehr sagen. Wir haben Insane-Verbot bekommen, Paul. Also die Leute haben sich total darüber aufgeregt. Ja, sag ruhig.
Ja, ich erinnere mich. Zumindest an die DM, die wir bekommen haben.
Ja, ich krieg die ganze Zeit, wenn jemand bei Spotify, ich finde das übrigens geil, also schreib weiter Kommentare bei diesem Podcast, ich finde das so cool, ich lese das auch immer ehrlich. Und ich habe die ganze Zeit gelesen, wer so oft insane sagt, das ist ja völlig dumm, bla bla. Also manche haben es auch cool geschrieben, aber auch manche so ein bisschen getriggert. Deswegen, wir werden es nicht mehr sagen, beziehungsweise ich werde versuchen, es nicht mehr zu sagen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich davor gesagt habe. Junior Adamu, dass der halt eben ein richtig, richtig geiler Kicker ist. Ja, das wären so drei Learnings, die mir direkt spontan einfallen. Hast du noch was?
Ja, safe. Also, ich fand erstmal ein geiles Learning, dass DFB-Pokal in Kickbase, ich fand es einfach geil. Also, um das nochmal
zu sagen. Es ist einfach so ein Nice-to-Have-Ding.
Ich hab sehr viel Zeit damit verbracht, klassischerweise im Kickbase-Matchday rumzuscrollen und mir anzuschauen, wie die Bundesligisten punkten. Ich weiß nicht, das war schon ziemlich accurate zu dem, was man auch erwarten kann. Natürlich höhere Punkte als jetzt in der Bundesliga bei den allermeisten Mannschaften. Ich nenne jetzt mal Union Berlin, Augsburg und so, die am Ende gewonnen haben und richtig krasse Punkte gemacht haben durch die Spielanteile. Aber trotzdem konnte man dadurch, glaube ich, gut absehen, wer auch in der Saison ganz gut punkten wird. Aufgefallen ist mir da besonders Erik Smith Pauli, der, glaube ich, fast 200 Punkte ohne Scorer. Also wie viele Ecken, Freistöße und so weiter und auch relativ präzise. Also den würde ich mir sogar fast vielleicht noch größer rausschreiben, als ich sowieso schon gemacht hätte.
Weißt du, wer noch? Nadim Amiri.
Ja, der auch, stimmt. Aber auch, ich habe halt Einzelspiel geschaut, natürlich Werder Bremen gestern Abend. und die haben mich auch komplett überzeugt. Also
ja, Keketop. Lass mal freien Lauf. Ich habe das Spiel nämlich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass der Mann einen Hattrick gemacht hat. Und das ist crazy. Also das hätte ich niemals gedacht. Deswegen hau mal gerne raus, wie das Spiel war.
Ja, passt auch zu der Frage von Dom SZ, der natürlich auch immer schön mit Fragen am Start ist. Ist top, top.
oh Gott.
Ja, wie soll ich... ja, ich habe... Es reicht eigentlich jetzt schon wieder. Wie soll das Spiel zusammenfassen? Also, ich habe viele Partien an dem Wochenende gesehen, generell. Und ich hatte selten das Gefühl, also Bayern hat mir zum Beispiel das Gefühl gegeben, es gab auch noch ein paar andere Mannschaften, aber wenige haben so sehr den Gegner irgendwie in die eigene Hälfte gedrückt und so wenig Chancen zugelassen. Ich kann mich maximal an, in der ersten Halbzeit, glaube ich, einen Angriff von Cottbus erinnern. Und in der zweiten wurden es dann ein bisschen mehr, auch wegen Auswechslungen und Gang runterschalten und so weiter. Und ich meine, das Tor von Cottbus war auch komplett crazy. Also den Freistoß, den hält kein Torwart. Deswegen, das war schon echt super, super souverän. Und man hatte noch so viel mehr Großchancen. Und ich sag dir ganz ehrlich, zu Top, also das sah schon sehr Füllkrug-like aus. Ich will jetzt nicht komplett übertreiben, aber so wie seine Spielanlage ist, ich glaube, er hatte das auch selbst gesagt nach dem Transfer, dass man ihn mit Füllkrug vergleichen kann. Vielleicht nicht auf einem Level, aber das geht schon in eine sehr, sehr deutliche Richtung und ich habe Jinma gedanklich schon in der Halbzeit verkauft.
Ich muss auch also, allein wegen Jinma an dich denken, weil du halt am Morgen davor oder doch am Morgen davor hast du ihn gekauft gehabt, hast ja auch in der Bundesliga-Prognose, die ihr gerne auf YouTube abchecken könnt, Kickbase Guide, haben wir eine Bully-Prognose hochgeladen, wo Paul auch dabei war, in Jinma gecallt hast als jemand, der da echt cool sein kann und dann droppt Keke Top abends mal einen entspannten Hattrick, also schlechter hätte es vom Timing her nicht laufen können.
Das stimmt, das stimmt. War auch ein bisschen unfair von Kessim, der natürlich nach den ganzen Partien erst seine Takes gemacht hat. Deswegen sah es bei mir ein bisschen lost aus. Aktuell würde ich wahrscheinlich auch auf den Take umdrehen oder auf Top gehen, aber ja, was soll ich sagen? Ich glaube, Jinma ist trotzdem ein Mann für die ein oder anderen Spiele gegen besonders stärkere Gegner. Kann sein, dass auch mal rotiert wird, aber Alter, wenn das nicht ein Statement von Top war, dann weiß ich auch nicht.
Ja, aktuell 7,9 Millionen in der App. Also für dich jetzt eine klare Kaufempfehlung.
Ja.
Tut mir da irgendwie schwer, ich weiß nicht warum. Ich kann dir aber auch nicht sagen, warum. Also klar, wenn jemand in einem DFB-Pokalspiel einen Hattrick droppt, der wird aller Voraussicht nach erstmal gesetzt sein, ne? Das ist ja auch eine geile Sache. Aber irgendwas, ich weiß nicht. Das ist halt einfach, ich habe auch bisher nur das DFB-Pokalspiel in den Highlights gesehen, ich habe noch kein komplettes Spiel von ihm gesehen. Ich weiß, dass er auch bei Schalke immer sehr hoch gelobt wurde, dass es an sich ein guter Kicker ist. Keine Ahnung, ich würde da vielleicht noch so ein bisschen auf die Bremse treten und ich finde 7,9 jetzt auch nicht mega günstig, also ich würde den jetzt nicht crazy overpayen, aber wenn man den für unter 10 bekommt, wäre das, glaube ich, ein 10 von 10 Transfer für den Saisonstart, also da macht man, glaube ich, nichts verkehrt am Ende.
Ja, safe, also ich gehe da rein.
Let's go. Der Hype-Trade läuft, geil. Hast du noch eine Insta-Frage? Geh mal rüber.
Ja, eine Frage habe ich noch von Sticky D. Stark. Und zwar, was ist deine Meinung zum Boniface-Mittelfinger?
Ganz ehrlich, ich finde sowas wird immer so dermaßen viel heißer gekocht, als es gegessen wird. Ich finde sowas, ja, gehört sich nicht. Ja, gehört auch irgendwie bestraft. Hat einfach gerade im Profifußball mit Vorbildfunktion nichts da zu suchen. Aber come on, Alter. Alter, in der Kreisliga werden tausendmal schlimmere Sachen gezeigt oder gesagt und was weiß ich. Gehört sich nicht. Wie gesagt, der ist ja auch nicht alt, ist ja noch ein junger Spieler. Daraus hat er zu lernen. Ich fände aber eine Spielsperre total überrissen. Das soll einfach eine Strafe wegen Unsportlichkeit geben, irgendeine Geldstrafe, so wie es sich gehört und gut ist. Dann hat sich das für mich auch gegessen. Aber ich fände zum Beispiel 2 Spiele Sperre wegen sowas. Also, da haben wir schon völlig absurdere Sachen gesehen in meiner Welt.
Ja, ich finde es cool für Kickbase.
Ja,
true. Also, ich hätte jetzt nicht unbedingt da was gegen, aber muss auch ehrlich sagen, es ist Spielesperre wäre wirklich hart, Geldstrafe geht auch für mich klar. Ich meine, am Ende muss man auch bedenken, alles, was gesagt wird, wird nicht so auf die Goldwaage gelegt, weil man es halt nicht bildlich belegen kann. Trotzdem ist das von Boniface aber auch einfach unfassbar.
Es ist sau dumm. Also, bei einem fucking Supercup, Bro. Es ist todesdumm.
Ja, also das ist wirklich, also ich weiß nicht, ist ja noch ein junger Kerl und so und ich glaube, auch sowas lernt man, aber keine Ahnung, ich hatte jetzt in meinem Leben auch auf dem Fußballplatz noch nie das Bedürfnis, der gegnerischen Bank den Mittelfinger zu zeigen, aber vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen der ruhigere Typ.
Ja, wir ticken ja auch anders. Also ich bin ja auch kein Mensch, der sowas jemals machen würde, aber ich sehe halt auch bei anderen Spielern, wie gesagt, gerade wir hatten jetzt am Sonntag Derby gegen unseren lokalen Nachbarn sozusagen hier. Bro, da wurden Sachen gedroppt, also das ist halt, ja, es ist Derby, ja, es ist Kreisliga, das kann man nicht vergleichen, aber wie gesagt, das ist halt einfach, wenn er jetzt hingegangen wäre, also ich finde Real Talk, Tabsoba hätte eine höhere Strafe verdient als Boniface, weil er Demirovic an den Hals geht. Das ist für mich sowas, das geht nicht. Aber, Bro, wenn er jetzt da Mittelfinger zeigt, ist scheiße. Wie gesagt, von mir aus auch eine Gelbsperre, eine Geldstrafe. Und er soll daraus lernen. Wie gesagt, er ist noch jung, aber mehr auch nicht. Also, what? Come on. Völlig übertrieben.
Ja. Ja, sehe ich ähnlich. Um das aus den aktuellen Themen auch noch abgehandelt zu haben, denn das war es auch soweit zu den Insta-Fragen.
Yes, Sir Paul. Und damit dürfen wir leider heute ohne Jakob offiziell an der Stelle hier die Saison 24-25 einleiten. Das machen wir natürlich, indem wir euch eine kleine Overview geben mit unseren Teams, mit dem, was wir bisher gemanagt haben, wie wir in die Saison reingehen. Wir werden danach noch ein Überraschungsteam droppen und 3 Überraschungsspieler, damit ihr nochmal einen kleinen spielerischen Mehrwert habt. Keine Sorge, werden wir noch nicht so lange mit drin verweilen, denn Am Ende steht natürlich die dicke, fette Preview-Show an. Ihr liebt es, wir lieben es auch über alles und deswegen wollen wir gar nicht lange drum rumfackeln. Und Paul, du darfst gerne beginnen. Wie sieht dein Team aus und was hat sich über die letzten Wochen getan? Wir haben ja einmal ein kurzes Update gemacht, aber seitdem nicht mehr. Deswegen hau mal gerne raus.
Oh fuck, ich hab jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, wie mein letztes Update war. Aber
alles gut, ich auch nicht.
Ich gehe einfach mal eher auf den Stand jetzt ein, glaube ich.
Ja.
Ja, also ich habe mir über die Zeit jetzt noch einen Torwart zugelegt mit Vasil von St. Pauli. Hatte Tobi mir ja verkauft für, ich glaube, 12 Millionen waren es. Ja, definitiv einer der preiswerteren. Ich habe jetzt nach dem DFB-Pokal auch wieder ein bisschen mehr Angst vor dem, aber mal schauen, wie es dann in der Liga wird.
Ja, das war eine Aktion.
Ja, Verteidigung ist aktuell noch so ein bisschen... Ja, ne? Ist da. Also ich habe eigentlich nur Weiser und dann noch den guten Chandler von Frankfurt daneben. Ich muss auf jeden Fall noch einen Verteidiger holen. Ob es, keine Ahnung, dann irgendwie noch ein zweiter 500k-Spieler wird oder ob ich dann noch einen günstigen Verteidiger bekomme. Muss ich noch ein bisschen gucken. Ich gehe eigentlich schon davon aus, dass ich noch irgendeinen spielenden Spieler da mit drin haben möchte, weil ich das Geld dafür auch noch habe, aber das wird sich dann bis Freitag bei mir noch ergeben, auch wie einiges andere noch. In der Zentrale ist es eigentlich so geblieben, wie auch beim letzten Stand, bin ich mir ziemlich sicher, also dass ich eben mit Gnabry, Kimmich und Stöger in die Saison reingehe. Kimmich gekauft für 56, Gnabry zugelost bekommen und Stöger habe ich für 1 Million mehr von Jakob zu Saisonbeginn mitgenommen. Ja, dann zwei Kandidaten, die ich irgendwie echt cool finde und auch im DFB-Pokal ganz in Ordnung fand. Zum einen Wittek, der auch im DFB-Pokal einigermaßen viele Chancen hatte für Bochum-Verhältnisse. Gut, am Ende sind sie rausgeflogen, das natürlich spricht wieder nicht unbedingt für Bochum, aber ich glaube trotzdem, dass er ein cooler Schaut ist und besonders, dass er offensiv auch sehr viele Aktionen haben wird. Und daneben habe ich halt noch Schäfer von Union, der auch, ich glaube, mit bester Punkter oder fast sogar bester Rohpunkter bei Union war. Habe ich auch viel verfolgt, zumindest im Live-Matchday. Das Spiel selbst habe ich nicht sehen können. Aber ich glaube auch, der rein von den Punkten, würde ich sagen, ist kein schlechter Mann. Und dann, aktuell sind da noch zwei 500k-Spieler bei mir drin, weil ich einfach noch keine Alternative gefunden habe, bekommen habe. Ich glaube, bis Freitag wird sich das definitiv noch ergeben. Ein bisschen Geld habe ich noch. Und es sollten dann nach meiner Rechnung maximal zwei 500k-Spieler dann am Ende werden. Was für mein Verstehen auch klar geht, aber ja, ich muss noch schauen, was auf den Markt kommt. Und dann mal schauen, wie sich das noch entwickelt.
Ja, verständlich. Ich habe eben nur drauf geschaut gehabt, habe so viele 500k-Spieler gesehen, dachte so, Paul, was hast du gemacht, Junge? Aber nee, dann klar, dann ergibt sich ja noch eventuell was. Man kann halt dazu sagen, ich habe es auch jetzt schon öfter in den Videos gesagt, bei uns in der Liga ist halt, also ich habe generell das Gefühl, habe ich auch schon oft gesagt, dass der Kickbase-Markt aktuell schweineteuer ist. Also du kriegst wirklich kaum günstige Spieler. Und das Problem ist, wenn dann mal günstige Spieler draufkommen, dann werden die halt overpaid, dass sie halt mittelteuer sind und man sieht die dann halt nicht mehr ziehen kann. Das ist einfach wahnsinnig schwer, eine kleine Base an Spielern zu finden, die bei uns, also es ist eigentlich unmöglich, Spieler unter 7 oder 8 Millionen zu bekommen, die Stamm spielen. Das funktioniert schon gar nicht. Und meistens sind die dann auch nochmal ein bisschen vakanter. Also ich hätte jetzt auch, keine Ahnung, nicht Bock, einen St. Pauli-Innenverteidiger 3 Millionen zu overpayen. Das muss halt einfach nicht sein, außer es ist Erich Smith, das ist noch was anderes. Aber ansonsten ist es halt ein bisschen schwer, bei uns dort aufzustellen. Deswegen, ja, ich kann mal gerne überleiten in mein Team. Also zuallererst mal, das Intro, ihr habt ja eben mein wundervolles Gedicht gehört. Ich bin ja Bowie-Believer seit Day One gewesen. Ich habe ein Starter-Team gehabt, da war ich ein bisschen, na, weiß nicht. Dann habe ich ein paar Artikel gelesen, dann hieß es, ja, Company, großer Fan, bla bla bla. Und ich, ey geil, ich bin sold, ich behalte den Mann. Er ist auch schön gestiegen, alles super. So, jetzt kam leider das Ding, er hat den A-Test verpasst und er hat das DFB-Pokalspiel verpasst, sodass man halt keine Ahnung hatte, wo jetzt aktuell der Stand ist. Davor ist er ja zweimal gestartet. Und ich dachte mir, oh mein Gott, ich halte den so lange, wie der steigt und irgendwann gebe ich den halt ab. So, dann kam der Day One oder der Tag, Day Z, nennen wir ihn so, am Freitag, als er angefangen hat zu fallen. Und ich mir dachte, oh scheiße, jetzt weiß ich nicht, jetzt muss ich ja wirklich handeln, weil ja jeden Tag 200k verlieren ist ja auch kacke. Hab dann tagelang hin und her überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Wirklich, du kennst mich, Paul, wenn ich Also wenn ich eine Sache gut kann, wenn ich eine Superkraft hätte, dann sich über zu dem Zeitpunkt irrelevante Spieler den Kopf zerbrechen, als wäre es um keine Ahnung was gehen. Jo, das habe ich dann gemacht. Jeden Tag mit vielen Leuten geschrieben, mich viel mit Leuten ausgetauscht, bla bla bla. Und bin dann letzten Endes zu dem Entschluss gekommen, dass ich Bowie verkaufen werde. Das war am Sonntagabend. Hab dann aber nochmal gesagt, nee, ich kann das einfach nicht. Ich kann ihn nicht verkaufen. Ich möchte nochmal sehen, wie sich das über die Woche entwickelt. Ich möchte mir die PK anhören. Ich gehe den Verlust ein, ist mir egal. Hab ihn noch einen Tag mehr gehalten. Hab dann am Montagmorgen Tim Kleindienst bekommen und musste dann halt quasi handeln, weil ja, ich musste ein bisschen auf die Finanzen gucken. Und hab dann am Montagmittag Maxi Arnold und Sascha Bowie verkauft. Und ja, heute Morgen bin ich auf der Arbeit, schreibe so ein bisschen spaßig im Discord hin und her. Dann schreibt Clay noch so, beste Grüße auch an der Stelle. Schreibt er noch so, ah ja, stell mal vor, Stani ist jetzt verletzt, weil er war nicht im Kader dabei. Bayern hatte heute nochmal ein Testspiel und ich dachte mir so, okay, weird. Musiala wurde aber auch aufgrund von Belastungssteuerung rausgenommen. Deswegen dachte ich, okay, Stanisic hat jedes Vorbereitungsspiel gemacht. Das wird wohl der Grund sein. Ja, der Grund war es nicht. Der Mann hat nämlich einen Außenbandriss im Knie und wird erstmal 4 bis 6 Wochen fehlen. Das heißt, Sascha Bowie hat, also ich sage direkt, Sascha Bowie hat für mich diesen Platz so felsenfest. Ich sehe keinen Kimmich dahin rücken. Es wurde ja schon gesagt, dass der im Zentrum eingesetzt wird. Und ich sehe auch keinen Konrad Leimer dahin rücken. Wie gesagt, Kompany ist Fan von ihm. Jetzt ist es auch nicht mehr mein subjektiv bezogener Take, weil ich jetzt halt eben kein Bowie-Besitzer mehr bin. Also ich kann jetzt ganz objektiv darüber reden. In meiner Welt ist Sascha Bowie ab jetzt felsenfest gesetzt und eine 10 von 10 Kaufempfehlung, die ich natürlich, wie gesagt, vor 15 Stunden verkauft habe. Also das hat mir richtig, richtig schön den Morgen versaut. Ich war wirklich, also ehrlich sauer. Ich hatte es kurz vor der Pause erfahren, vor der Mittagspause. Ich konnte nicht im Betrieb bleiben. Ich habe mich ins Auto gesessen und bin wirklich so einen Kilometer weiter weggefahren, habe da alleine in meinem Auto, während ich einen Podcast gehört habe, meinen Reis gelöffelt und dachte mir so, dass das alles so unfair und scheiße ist und bla bla bla. Wirklich ehrlich, ich übertreibe.
Keiner kultiviert das so wie du.
Ich übertreibe wirklich nicht, Paul sagt es auch. Also ich, gerade wenn es um negative Emotionen bei Kickbase geht, da bin ich euer Nummer 1 Dude, aber auch bei positiven. Also ich bin einfach viel zu emotional in der App. Ja, war dann wirklich.
Ich würde auch niemandem empfehlen, irgendwann mal mit dir Fußball zu spielen, wenn man vorher irgendwie in die Glaskugel schauen konnte und gesehen hat, dass Tobi scheiße Punkte wird, weil das macht dann einfach gar keinen Spaß. Also da kannst du dann auch besser alleine schauen, weil dann kommt auch eigentlich nichts mehr.
Bro, am allergeilsten ist, wenn wir mit Facecam schauen, weißt du, wenn auf dem einen Monitor unsere Facecams sind, auf dem anderen das Ding und ich sink einfach immer weiter nach unten, dass nur noch so meine Stirn in der Webcam am Headlitschen ist. Und du denkst einfach nur so, Bruder, du bist null Mehrwert für mich. Was soll die Scheiße? Naja.
Oh nee, ist doch schon wieder eine Scheiße.
Egal, komm, wir müssen weiter. Wir haben heute noch ein bisschen was vor. Auf jeden Fall habe ich Sascha Bowie verkauft. Jetzt im Nachhinein bin ich da sehr, sehr, sehr traurig drüber. Kann euch aber jetzt dann dementsprechend wenigstens mein finales Team vorlesen, das sich nämlich wie folgt anhört. Ich bin mit Robin Zentner am Tor, bin da mega happy mit. Top 3 Torhüter für mich, Preis-Leistung, sage ich immer wieder. Super, habe ich richtig Bock drauf. Verteidigung ist an sich eigentlich auch stabil. Bono, Giannoulis und Rouault ist meine Dreierkette. Selbst wenn Rouault jetzt am Wochenende ausfällt, ist mir Wumpe. Ich halte den Mann, bin komplett überzeugt von ihm und habe richtig Bock auf ihn. Also liest sich nicht verkehrt. Mittelfeld ist dann Prass, De Witt, Stay und Jamal Musiala. Musiala natürlich überragend, Stay und De Witt. Ja, kann man drüber streiten. Prass finde ich auch sehr cool. Stay habe ich einfach mitgenommen, weil ich den für Marktwert bekommen habe und er war mir letzten Endes einfach ein bisschen lieber als dann irgendein anderer Spieler, weil ich auch generell von Bremen, also Bremen ist für mich halt so eine Mannschaft, die super konstant ist, jetzt nicht überkrass, aber halt einfach super konstant und dann nehme ich gerne da einen Spieler mit für 8,5. Ich sag's nochmal, in unserer Liga ist es wirklich sehr, sehr schwer, Spieler für unter 10 Millionen zu bekommen, die einigermaßen gut sind, deswegen ist Stay für mich ein guter Mann. De Witt habe ich schon öfter gesagt, der hat zwar rot, das war aber für mich genau der Grund, warum ich ihn gekauft habe, weil ich es extrem geil fand, dass ich den für Marktwert bekommen habe, für 5,5 ist für mich ein Spieler, der auch nicht deutlich Mehrwert ist, aber schon ein bisschen Mehrwert ist, gehe ich auch gleich oder später nochmal drauf ein, kann ich an der Stelle spoilern. Und dann im Sturm, ein Spieler, auf den ich extrem Bock habe, Tim Kleindienst. Ich meine, ich bin ein kleiner Gladbach-Fan, ich liebe Tim Kleindienst, ich liebe generell den Stürmer von Gladbach zu haben, ich liebe es, Gladbach-Einzelspiele zu schauen. Wie kann man das besser kombinieren, als wenn man den Stammneuner von Gladbach hat, der nicht Thomas Chantara heißt, sondern wie gesagt, Tim Kleindienst habe ich mitgenommen. Für echt nicht viel, also knappe 400-500k über Marktwert, weil ich einfach wusste, dass der wahrscheinlich für nichts ablaufen wird bei uns in der Liga, weil keiner Bock hat auf einen Gladbach-Stürmer für 20 Millionen, was auch vollkommen valid ist, aber ich sage, hey komm, ich habe Bock auf den Mann. Ich sag, der ist 2 Millionen zu teuer, aber ich habe trotzdem Bock auf ihn, deswegen mitgenommen, Bock auf ihn. Und ja, mein restlicher Sturm besteht aktuell aus Bedia, der aktuell bei Hull City im Medizincheck ist, und Boadu, den ich wahrscheinlich nicht mehr halten kann. Also sieht kacke aus. Werde ich wahrscheinlich mit einem 500, also ein 500k muss ich auf jeden Fall, und da muss ich halt gucken. Wenn ich Boadu halten kann, nehme ich ihn mit. Ich glaube, dass der bei Bochum nicht ultra arsch ist, aber da muss man halt auch, wie ähnlich wie bei Asano, bei Antwi Ajay etc., die guten Spiele erwischen, sonst macht er den 20er Average außerhalb von den Spielen. Ja, mal gucken, wenn ich dann noch was anderes bekomme, geht der noch weg. Aber grundsätzlich, ich bin ehrlich happy damit. Also ich bin dann wirklich außerhalb von Musiala komplett in die Breite gegangen. Hab echt gesagt, dass ich mir da keinen größeren oder größeren Spieler mehr mitnehme. Und ja, gehe dann wenigstens mit mindestens 10 Startern in die Saison rein. Oder mindestens 9, wenn nicht sogar 10 Startern in die Saison. Und plus Jamal Musiala, damit fährt man erstmal relativ gut, würde ich sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Und also ich sag ganz ehrlich, Kleindienst ist für mich das Geld wert, wenn du bedenkst, dass du Stöger und Onora mit wirklich perfekter Pass- und Flankenqualität im Team hast und da einfach letztes Jahr nur der Abnehmer gefehlt hat, kann mir gut vorstellen, dass Kleindienst das wirklich wert ist.
Ich glaube überhaupt nicht daran, dass der reinscheißt. Ich glaube auch vollkommen an die Gladbacher Offensive. Ich glaube halt überhaupt nicht an Gladbach insgesamt und vor allem nicht an die Gladbacher Defensive. Das ist mein ganz großes
Problem. Ja, das ist mir egal. Die ist mir egal, die Defensive.
Ja, das Problem ist, ich habe letztes Jahr fast jedes Gladbach-Einzelspiel geschaut und ich weiß, das ist eine andere Konstellation, aber es gab halt einfach Spiele, wo jeder einzelne Spieler gefühlt 30 Minuten am Stück in der eigenen Hälfte geparkt hat und das wirklich, da kriegst du den Kotzreiz beim Zugucken. Ich bin gespannt. Ich habe trotzdem Bock drauf. Wie gesagt, einfach als kleiner Gladbach-Fan freue ich mich da drauf und ja, da werden wir auf jeden Fall das eine oder andere Gladbach-Einzelspiel zusammenschauen, Paul.
Ja, safe. Kurz dazu noch, ich lese einfach nur mal Jakobs Team vor. Ich meine, er kann es jetzt nicht selbst vorstellen, aber dass man zumindest mal einen kleinen Überblick hat. Jakob hat aktuell Gulaschi im Tor stehen. Verteidigung besteht aus seinem Big Boy Grimaldo, Upamecano, Ginter und Klostermann auf rechts. Dann im Mittelfeld Brülasen und Sano. Ich glaube, man hört es schon raus. Die Formation ist ein wildes 4-2-4. Und die Offensive ist wirklich, also mit der kannst du die Champions League gewinnen. Einmal auf links Philipp Hofmann. Dann in der Mitte, ich weiß, Maximilian Bräunig von Heidenheim, der im Pokal ordentlich rasiert hat.
Hattrick.
Daneben noch Hollerbach und der 500k-Spieler Mbuku von Augsburg. Also. Ja, ich finde das Team auch strong. Also, man muss mal ganz ehrlich sagen, in der Bundesliga, in unserer Champions League habe ich echt das Gefühl, es ist schon sehr auf Augenhöhe, was hier an Teams gebaut wurde. Also, da stechen wenige jetzt komplett raus, finde ich.
Ich bin halt gespannt, was, da habe ich auch ich lade morgen, wenn ihr es hört, am Mittwoch eine MTG-Episode hoch, wo ich alle Teams bewerte bei uns in der Liga und da so ein bisschen durchgehe und so ein bisschen Philosophien vergleiche. Und ich bin wirklich gespannt, ob dieser breite Weg, den jetzt zum Beispiel ein André, ein Luke, ein Matze und ein David fahren, ob das am Ende der Weg, der Way to go ist so ein bisschen, oder ob es sich trotzdem lohnen wird, wie wir drei jetzt zum Beispiel, die sich alle in Big Boy gesneakt haben. Das finde ich einfach super spannend, was sich da durchsetzen wird. Und daraus kann man dann auch Schlüsse ziehen, wie man die Rückrunde managt. Wobei das auch mit den Marktwerten wieder ein bisschen eine andere Situation ist. Aber dazu kommen wir dann irgendwann. Also da überfordern wir euch jetzt nicht, gerade die neuen Manager. Das werden wir alles noch in Ruhe im Podcast bereden. Ich gebe dir voll recht, ich finde, selbst Matzes Team, Matze hat halt 4 überragende Spieler und dann aber auch wirklich 4, 5 richtige A-Spieler. Also das kommt halt voll drauf an, was letzten Endes der Weg sein wird. Da werden wir auf jeden Fall auch berichten, euch da vielleicht wöchentlich, wenn nicht alle 2, 3 Wochen mal mitnehmen, wie es in der Liga läuft. Ihr seht es ja aber auch immer auf YouTube, also wenn ihr da großes Interesse dran habt, einfach die Manage-to-Glory-Episoden dienstags abchecken, da kriegt ihr immer eine kleine Overview über unsere Liga. So, Paul, sollen wir von unseren Teams weggehen und nochmal ein paar Überraschungen hier droppen?
Ja, sehr gerne. Ich wollte nur gerade noch sagen, dass wir natürlich bei Instagram auch die Highlights dann wieder schön aktualisieren werden und da unsere Teams auch weiterhin posten. Also letztes Jahr haben wir es vielleicht nicht so ganz konstant hinbekommen, aber wir versuchen darauf zu achten und ich glaube, auch einfach über die Episoden selbst kommen wir dann auch öfter ins Gespräch über unsere eigenen Spieler. Deswegen hat man da eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Overview und du hast schon gesagt, wir wollten uns diese Folge eigentlich um 3 Überraschungsteams kümmern. Jakob ist ja leider jetzt nicht dabei, deswegen müssen wir es zu zweit machen. Aber ich lasse dir da auch mal gern den Vortritt. Was hast du für uns mitgebracht?
Ja, mein Überraschungsteam ist das Team, was du in der Bundesliga-Prognose als Flop genannt hast. Da fand ich auch sehr, sehr lustig. Ich habe einfach dasselbe genommen wie in der Preview. Ich habe überlegt gehabt, ob ich irgendwas anderes droppe an der Stelle. Dachte mir aber einfach, nee, ich habe da Bock drauf. Ich glaube da wirklich dran. Und deswegen reite ich auch dir dieses Jahr wieder mit einem großen Hot-Take hier rein. Mein Hot-Take ist nämlich, dass Mainz 05 am Ende der Saison europäisch spielen wird. Jetzt denkt ihr euch, oh, lost, lost. Ich war letztes Jahr mit einer der Ersten. Jetzt im Nachhinein denkt sich jeder, ja, im Nachhinein denkt sich jeder so, ja, ist doch klar, bla bla bla. Ich war einer der Ersten, der Leverkusen als Titelkandidat bei uns hier im Podcast gecallt hat. Also der Call, da bin ich auch sehr stolz drauf, ist weit vor der Saison entstanden, wo ich schon gesagt habe, ganz ehrlich, ich finde den Kader, die Konstellation mit dem Trainer etc. wirklich überragend. Und ich glaube, Leverkusen habe ich auch, wie gesagt, damals als meine Überraschungsmannschaft Nummer 1 genannt. Kann hier richtig reinhämmern. Und genau dasselbe sage ich dieses Jahr über Mainz 05. Nicht, dass sie um die Meisterschaft mitspielen, aber ich sage, Mainz hat durchaus Potenzial, die europäischen Plätze zu erreichen, was ja durchaus auch Platz 7, Platz 8 sein kann für eben die Conference League. Ja, meine Gründe dafür ist einmal Punkt Nummer 1, Bo Henriksson und der Flow. Ist ja ein Term, den du sehr, sehr gerne benutzt hier im Podcast, den ich aber auch sehr cool und adäquat finde. Haben wir jetzt schon so häufig drüber geredet. Ich finde, Bo Henriksson passt einfach wie die Faust aufs Auge zu Mainz 05. Plus den Flow, den man aus der Rückrunde mitnimmt, das ist schon mal für mich ein Riesenboost zum Saisonstart. Man hat auch kaum teammäßig was verändern müssen, dazu kommen wir aber gleich. Letztes Jahr in der Rückrunde unter Bo haben sie Platz 6 erreicht quasi. Also wenn man einfach nur die Bo-Henriksson-Tabelle angesehen hätte, wären sie auf Platz 6 gewesen. Er hat sie auf Platz 17 übernommen, by the way, das ist schon sehr, sehr, sehr stark. Hat in der Zeit einen 1,77er Punkteschnitt gefahren. Das ist wirklich schon Euroleague, fast Champions League-Qualität an Punkte-Averages. Hat auch nur 2 Niederlagen einstecken müssen. Und ich glaube halt generell einfach, der Einsatz stimmt, der Wille stimmt, der Teamgeist stimmt. Man hat mit Nadim Amiri einfach einen überragenden Fußballer binden können, was ich auch niemals gedacht hätte. Ich dachte safe, dass der irgendwo anders hinwechselt. Der dann in meiner Welt auch noch von Sano profitieren wird, den ich auch rausheben möchte. Auch in der letzten Podcast-Episode schon genannt wurde. Einfach ein richtig geiler Sechser, ein Abräumer, ein Zweikampf-Beast neben Amiri, sodass der noch mehr Offensivaufgabe übernehmen kann. Das hat man auch schon sehr, sehr geil im DFB-Pokal gesehen. Ja, wahnsinnig gut und kranke Zweikampfführung habe ich mir noch aufgeschrieben, aber dafür steht ja Mainz auch generell, um das Ganze so ein bisschen zu relativieren, das klingt jetzt, als wären die Meister am Ende, Vandenberg zu ersetzen ist halt einfach keine leichte Aufgabe, aktuell steht da Leitsch, der auch durchaus Potenzial mitbringt, aber es noch nie geschafft hat, eine ganze Saison fit zu sein, also da mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen, wenn sie da nicht immer noch nachbessern, sie sagen die ganze Zeit, sie wollen noch nachbessern, aber bisher ist noch nichts passiert, auch Gruder wurde bisher nicht kompensiert. Stand jetzt hat man dafür Amino Sieb oder Nebel, der das theoretisch gesehen auch spielen kann, in der Vorbereitung aber eher auf der Schiene eingesetzt wurde. Wer für mich aber extrem raussticht und wo ich glaube, dass der auch eine wirklich tolle Saison spielen kann, ist Johnny Burkhardt. Hat ja ewig lange tatsächlich lustigerweise mit derselben Verletzung zu kämpfen gehabt, die ich auch hatte. Also Knochenödem in der Kniescheibe ist da irgendwie sogar fast 2 Jahre richtig raus gewesen. Hat sich aber wirklich auch komplett in Form gespielt in der Rückrunde. Und ich glaube, der wird auf jeden Fall jemand sein, der so ein bisschen als Galionsfigur bei Mainz vorangeht und wie sie, wie gesagt, zusammen mit Nadim Amiri am Ende nach Europa führen wird. Warum sehe ich zum Beispiel Gruder nicht so als krassen Impact? Gruder war halt ein super Spieler mit geilem Potenzial, aber er war halt noch nicht dieser Starspieler in meiner Welt. Also ich finde, den kannst du mit einem Sieb und mit einem Nebel nicht kompensieren, aber fast, ich sag mal, zu 80% kriegst du den kompensiert. Und wie gesagt, normalerweise sollte da auch noch nachgebessert werden, zumindest in der Innenverteidigung. Bin ich mal sehr gespannt. Mein Überraschungsteam ist auf jeden Fall Mainz 05. Ich glaube da an eine sehr, sehr starke Saison.
Ja, finde ich cool. Ich meine, ich hatte es ja auch aus dem YouTube-Video auch schon rausgehört und ganz ehrlich, egal ob wir jetzt so geredet haben im Podcast und so weiter, das war mir schon klar, dass Mainz deine Überraschungsmannschaft sein wird. Du hast es ja auch gesagt im Video, ob es ich eben andersrum formuliert. Ich weiß es nicht. Mein Argument ist eigentlich relativ schwach, deswegen es ist schwierig,
schwach da ist jetzt es nicht. Groß. Ich kann es schon verstehen.
Ich habe eben auch im Video gesagt, für mich ist Mainz eine Mannschaft, die sich aus einer Situation letztes Jahr gerettet hat, wo ich, also wir haben zu dritt im Januar noch da gesessen und gesagt, Mainz steigt sowieso ab, über den brauchen wir gar nicht mehr so richtig reden. Und dann eben diesen Glow-Up und Amiri ist halt der Transfer, der Mainz in der Bundesliga gehalten hat. Brauchen wir nicht drum herum reden. Ich glaube nicht, dass Mainz jemals ohne Amiri noch in der Bundesliga spielen würde. Deswegen hat das natürlich alles einen Call, auch besonders, weil Amiri geblieben ist. Wie du, hätte ich eigentlich auch gedacht, dass er dann sich wirklich noch ein stärkeres Team sucht. Aber ich weiß nicht, letzte Saison ging halt sehr viel über diesen Flow. Zu Hause, in den Heimspielen, die Gegner wirklich komplett zu rasieren. Die Stimmung war crazy da. Und auch der Trainer hat das verkörpert wie kaum ein anderer in der Bundesliga. Ja. Und ich glaube, dass man einfach durch die Rückrunde der letzten Saison viele Spieler einfach irgendwie stärker sieht, als sie dann doch irgendwie sind, weil sie dann auch zu größten Teilen auch in derselben Kombination in der Hinrunde gespielt haben. Und da war eben genau der das andere der Fall. Jetzt mal Amiri ausgenommen, war das Team ja grundsätzlich, bis auf Burkhardt, fast genauso zusammen. Und ich habe das Gefühl, dass man das stark überschätzt, was so ein Flow, wie du eben auch gesagt hast, mitnehmen kann. Was Mainz jetzt aber sehr in die Karten spielt, ist das Anfangsprogramm, dass man eben genau in diesen Flow wieder reinkommen kann,
oh yes,
wenn man gegen tendenziell eher schwächere Gegner spielt oder gegen ebenbürtige, sagen wir mal so. Das kann ihnen sehr entgegenkommen und ich glaube, dass Mainz auch eine coole Saison spielen kann. Wäre da aber trotzdem sehr vorsichtig. Also ein Mainzer hat es zumindest jetzt auch nicht in mein Team reingeschafft.
Vollkommen verständlich. Wie gesagt, ist ja auch definitiv ein Hot-Take, dass sie am Ende europäisch spielen werden. Darum geht es ja auch so ein bisschen. Ich gebe dir aber voll recht. Für mich kommt es halt wirklich zum einen voll und ganz darauf an, kann Leitsch fit bleiben? Weil wenn da am Ende ein Bell spielt, dann, das ist es halt einfach nicht. Der ist halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Der wird da mit Sicherheit einen soliden Job machen, aber es macht es natürlich schwierig. Und ich habe es eben gesagt, ich sehe Geruda jetzt nicht so als Riesenlücke, die man ersetzen muss. Schon eine große Lücke, aber keine Monsterlücke. Amino Sieb hat mir jetzt im Pokal ehrlicherweise gar nicht gefallen. Da muss ich auch mal erstmal abwarten, wie er da reinkommt. Der bringt natürlich auch eine Menge Potenzial mit, aber er ist halt nicht dieser Dribbler, sondern eher so ein physisches. Er ist so ein bisschen Unisivo Prime, wenn man es so nennen will. und das fühle ich halt einfach auf der Halbposition nicht. Also da bin ich auch mal sehr gespannt, wie es jetzt am Ende ergeben wird. Aber was ist denn ein Überraschungsteam, Paul? Hau mal raus.
Ja, fällt schon damit an, dass ich Unisivo Prime schon nicht so cool fand.
Wie gesagt, wenn Unisivo krass wäre, wäre es Amino Sieb.
Ja, kommen wir zu meinem Überraschungsteam. Und ich war nach gestern echt ganz kurz davor, wieder einen Case für Bremen zu machen. Aber nach letzter Saison ist das schwierig, rein tabellarisch jetzt zu sagen, okay, weiß ich nicht, letztes Jahr 9. geworden, jetzt wird man 7. oder 8. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das so ein krasser Call wäre. Obwohl ich glaube, dass Bremen auf allen Positionen top ist und besonders die Defensive auch super stark ist. Habe mich jetzt am Ende aber trotzdem für den letztjährigen 10. Platz entschieden mit dem SC Freiburg. Nice. Ins europäisches Geschäft. Irgendwo sowas zwischen Platz 6 und 7 zutraue, was natürlich ein Upgrade ist, besonders dann eben in der oberen Tabellenregion mit Mannschaften, die nochmal einen deutlich höheren Etat haben als der SC, wie man es ja aus auch den gesamten letzten Jahren irgendwie gewohnt ist. Woran mache ich das fest? Das habe ich, glaube ich, auch in den letzten Wochen oder du hast es auch, glaube ich, letzte Episode noch gesagt. Die Innenverteidigung ist zurück. Insbesondere Matthias Ginter, aber auch eben Lienhardt und besonders ein Günther, der fast die ganze letzte Saison gefehlt hat. Und man hat auch in den ersten Spielen schon gesehen, die Kombination aus Günther-Grifo, das ist halt einfach ein Vibe. Also kaum eine Seite ist so eingespielt. Also jetzt am ersten Spieltag ganz lustig spielen Günther und Grifo gegen Mittelstädt und Führich, die ich mit so am geilsten irgendwie zusammenspielen finde auf ihren Seiten. Und ich glaube, das ist schon richtig geil. Dann, ich finde auch einfach super stark besetzt. Du hast offensiv die Wahl zwischen Höhler, Röhl und Gregoritsch. Hast einen Adamu, der richtig geil aus der Vorbereitung gekommen ist. In der Zentrale kannst du zwischen Eggestein, Osterhage und Schen. Dann hast du auch noch ein Talent wie ein Weißhaupt auf der Bank. Auch defensiv finde ich das stark mit einem Kübler, einem Makengo. Auch Rosenfelder scheint ja jetzt schon wirklich stark auch für die Innenverteidigung eingeplant zu sein. Und ich finde das einfach geil, weil Freiburg halt keine Dreifachbelastung hat diese Saison und das Team eigentlich fast schon dafür gemacht wäre, muss ich sagen. Und mit Schuster übernimmt ja jetzt auch kein komplett neuer das Team. Ich meine, Schuster ist ja auch unter Streich schon komplett mit eingebunden gewesen und eigentlich verändert sich ja grundsätzlich nichts, sowohl an Positionen als auch an Spielphilosophie. Das wird alles relativ ähnlich sein wie unter Streich und ja, ich will es nochmal sagen, es sind wirklich alle fit. Man verzichtet auf wirklich kaum einen Spieler. Die einzigen, die fehlen, sind eben nur Atubulu und ein Chiré, der sowieso noch nie wirklich im Team war. Und deswegen ist Freiburg für mich ein cooler Shout, einfach wieder diese klassische Top-Freiburg-Saison zu spielen und dann wieder europäisches Geschäft zu schaffen.
Ich habe sie sogar auf Platz 6 getippt, über Mannschaften wie Frankfurt, Hoffenheim etc. Also ich bin da voll dabei. Für mich gibt es da nichts auszusetzen. Ich glaube generell, der Kader ist eigentlich ein Europa-League-Kader, den du jetzt quasi voll und ganz komprimiert nur für die Bundesliga nutzen kannst, was ein Riesen-Asset ist. Aber das liegt einfach viel daran, dass der Vibe halt in Freiburg überragend ist, dass sie da einfach ein geiles Umfeld schaffen und da jetzt kein Spieler sagt, ja nee, wenn ich hier nicht so viel spiele, dann will ich halt weg. Selbst ein Grifo meckert nicht, obwohl er Captain ist und eigentlich der beste Spieler im Kader wahrscheinlich. Und dann, wie du schon gesagt hast, ein Argument, was ich immer wieder gebracht habe, dass die Verteidigung halt endlich wieder back ist. Linhard, Ginter, Günther, das ist halt schon, das ist wirklich brutale Qualität. Jetzt aktuell wird noch Rosenfelder spielen, der auch eine tolle Vorbereitung gemacht hat. Auch an der Stelle habe ich auch gecallt, als der noch ein 500k-Spieler war. Also ihr solltet die Vorbereitungsepisoden hören. Wenn ihr sie dieses Jahr nicht gehört habt, dann hört sie auf jeden Fall nächstes Jahr. Ja, ich glaube da voll dran. Bin da voll dabei. Ich habe sie auch, wie gesagt, in der Bundesliga-Prognose auf Platz 6 getippt. Ich glaube, der SC Freiburg wird wieder eine klassische Freiburg-Saison spielen, wie man sie normalerweise kennt. Also super solide, defensiv, einfach bockstark, mit coolen offensiven Akzenten. Keine Punkte-Gottheit in Kickbase, aber auf jeden Fall eine Mannschaft, mit der man wieder deutlich mehr rechnen sollte als letztes Jahr.
In Kickbase ist Freiburg irgendwie immer meh. Also,
ja, weil das ist die Power. Die gewinnen halt. Wann hat Freiburg jemals 5-6-0 gewonnen? Das kommt einfach nicht vor. Also die gewinnen halt alle ihre Spiele gefühlt 1 oder 2-0 oder 2-1. Und die kommen halt deutlich eher über die Defensive. Und wenn du dann kein 2-0 hast, dann ja, wird es halt schwierig. Und selbst damit, dann haben sie halt nicht den krassesten Spielansatz, haben kaum Rohpunkte und kommen dann fast über zu Null Boni. Also für Kickbase wird Freiburg nie eine Übermannschaft sein, außer so die Starspieler. Aber trotzdem, für die Bundesliga auf jeden Fall gehe ich voll mit dir mit. Da ist wieder mit zu rechnen. Bevor wir jetzt in unsere große Preview-Show reingehen, wollen wir nochmal drei Überraschungsspieler jeweils vorstellen. Und ich würde sagen, da wir das Ganze jetzt natürlich, wir haben noch eine Menge vor, deswegen machen wir das relativ zügig und du darfst einfach direkt. Oder ich fange an. Soll ich anfangen mit meiner Top 3 einfach komplett?
Fang gern an.
Wir haben das komplett offen gelassen. Also hier kann wirklich jetzt alles gedroppt werden. Von einem 40-Millionen-Spieler bis hin zu einem 500k-Spieler. Ich habe versucht, das Ganze ein bisschen zu splitten. Ich habe einen Spieler dabei, der kostet um die 18, 19 Millionen. Einen Spieler unter 10 Millionen und einen Spieler unter 5 Millionen. Ich fange mit dem günstigsten an. Ich habe eben schon kurz angeteased. Ihr werdet den Namen später nochmal hören. Und mein Name ist Dani De Witt beim VfL Bochum. Ich glaube, überhaupt nicht an den VfL Bochum, aber man sieht bei Bochum allein, also ich will, De Witt ist ein, also die Spieler könnten nicht verschiedener sein als De Witt und Stöger, ne? Also ich komme hier nur von einer Hinsicht hin, dass du bei Bochum immer so diesen einen Starspieler hast, der einfach wahnsinnig viel übernimmt und ich meine bei De Witt gar nicht die Standards, sondern vor allem, er ist halt jemand, der unglaublich torgefährlich ist, man denkt es nicht, er wird auf dieser offensiven Acht spielen, wird da viele Freiräume haben, wird damit dann auch nicht verkehrt ins Spiel eingebunden sein. Und ich glaube einfach, der wird natürlich gegen die großen Mannschaften nicht krass punkten. Aber ich glaube, auf die Saison gesehen ist das jemand, der wirklich nicht übertrieben 10 Scorer sammeln kann. Also das wäre dann schon fast so ein bisschen hot. Also Tore plus Assists natürlich zusammengerechnet. Er hat aber bei Alkmaar fast immer zweistellig gescored. Oder eigentlich hat er immer zweistellig gescored. Ist eine leichtere Liga mit einer leichteren Mannschaft, in Anführungszeichen, diese Scorer zu machen. Ich glaube aber einfach daran, für unter 5 Millionen, wie gesagt, nochmal mit dem Hinblick, dass sie am ersten Spieltag gegen RB spielen, er rot gesperrt ist, ihr den wahrscheinlich für 500k maximal über Marktwert bekommt, wenn nicht sogar für Marktwert, ist das für mich jemand, der als Perspektivinvestment einfach jemand ist, auf den ich persönlich extrem viel Bock habe, weswegen ich ihn auch trotz der roten Karte mitschleppe. Auf Platz 2 habe ich dann Sascha Bowie als Überraschungsspieler darum, weil ich persönlich sage, der spielt sich in den 6 Wochen fest und wird Bayern Stamm Rechtsverteidiger. Das ist auch ein Take, den sehr, sehr viele Bayern-Fans anders sehen werden, aber ich war damals schon von Bowie überzeugt, als er zu Bayern gewechselt ist, dann sich direkt verletzt gehabt, nie wirklich reingekommen. Jetzt in der Vorbereitung, nicht ähnliches Bild, aber er hat am Anfang diese RV-Position gespielt. Ich weiß nicht, wo das herkam, dass die Leute gesagt haben, der war da scheiße. Ich habe die Testspiele über 90 Minuten gesehen. Ich fand ihn, wohlgemerkt mit einer leichten Bowie-Brille, echt gut. So, jetzt relativieren wir das runter, weil ich die Bowie-Brille anhatte. Er war da mindestens solide, wenn nicht sogar gut. Deswegen, für mich für unter 10 Millionen der absolute No-Brainer, muss man hier eintüten. Und auf Platz 1 auch jemanden, den ich beim DFB-Pokal schon als Learning rausgehoben habe, Niki Süle. Ich sage, Niki Süle hat sich festgespielt, der spielt eine unglaublich gute Vorbereitung und wird bei Dortmund, vor allem wenn er diesen ZIV-Posten spielt, holy smokes, der hat über 200 Pässe im DFB-Pokal gespielt. Ja, es war eine Scheißmannschaft, aber die musst du erstmal spielen. Und deswegen, ich sage, Niki Süle hat absolutes Potenzial auf Schlotterbeck-Niveau zu punkten, wenn nicht sogar noch besser. Und das ist mein persönlicher Überraschungsspieler Nummer 1.
Ja, sehr cool. Ich glaube auch nicht besser als Schlotterbeck, aber auf jeden Fall deutlich besser als das, was er jetzt kostet. Wäre auch einer, den ich sehr gerne mitgenommen hätte, aber das Geld hat uns alle einen Strich durch die Rechnung gemacht.
So, hau raus, ich bin gespannt.
Ich hau meine drei jetzt mal raus und über einen haben wir jetzt heute schon geredet und der muss, nach gestern muss der hier einfach rein. Ich hab Keke Top mit reingenommen.
Geil.
Also nach gestern, keine Ahnung, es kann sein, dass mein Blick mich täuscht und mein Feeling für Stürmer, aber Keke Top hat gestern genau das gemacht, was ich von einem Kickbase-Stürmer erwarte. Der hat ja nicht nur seine drei Tore geschossen, der hat ja auch noch, also eigentlich würde es einen abfacken, aber der hat ja auch noch zwei, drei Großchancen vergeben, was für mich immer eher heißt, okay, er kommt in diese
Ich finde sowas
Möglichkeiten, er
auch
kriegt
geil,
diese
genau das.
Möglichkeiten und er kommt in die Räume und wie er sich bewegt hat, wie er eingebunden war, wie sein Spiel mit allen gewiped hat. Ich glaube, Keke Top wird ein geiler Macher dieses Jahr. Das Spiel ist der einzige Ausschlag, warum ich das sage. Davor habe ich ihn nicht so sehr auf dem Schirm gehabt. Klar, er hat auch in der Vorbereitung schon das ein oder andere Tor geschossen, aber da war eben dieser Spielfluss und wie er einfach eingebunden ist, nicht mit drin. Aber für die, was hattest du vorhin gesagt? Ich glaube, 7,9 Millionen oder sowas.
7,9, ja.
Ist für mich eine Kaufempfehlung, wird Unterschiedsspieler bei Werder Bremen dieses Jahr.
Check.
Dann als nächstes noch ein neu transferierter Spieler, den ich auch in deinem Video schon genannt habe. Und zwar Maxi Bayer. Ich believe stark in den Call. Ein geiler Stürmer wie Guirassy. Und darum spielend eben ein Maximilian Bayer, genauso wie bei Hoffenheim, ein Weghorst mit einem Bayer, in dessen Schatten er einfach unglaublich gut seine Räume und seine Chancen nutzen konnte. Du hast auch selber gesagt, einer, der auch sein XG sehr stark overperformt hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist einfach einer, der geil aufs Tor schießt und eine geile Qualität mitbringt. Ich glaube, dass er richtig stark bei Dortmund spielen kann und gönne ihm einfach, dass er bei Dortmund eine geile Saison spielt und auch beim DFB noch mehr mit reinfindet, was als Stürmer von Dortmund ja auch nicht so unwahrscheinlich ist. Und dann bleibe ich als letztes nochmal bei Dortmund und mache wieder so einen Reus Hummels Call. wie sagt man? Don't forget Riasson.
Oh
Okay, das
no,
klingt scheiße.
Alter.
Aber ich schwöre, du kannst nicht, wie es bei Dortmund jetzt angezeigt ist, mit Jan Couto und Gittens über Außen spielen. Du kannst nicht, keine Ahnung, zwei Frimpongs auf zwei Seiten haben. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen, ich fand, Riasson hat letzte Saison einfach eine geile Rolle gespielt. Auf den konntest du dich verlassen. Besonders defensiv hat er Spieler wie ein Mbappé und so weiter echt toll rausgenommen und nie im Leben wird Riasson weniger als nur wie sagt man, eine Hinrunde spielen, also insgesamt 17 Spiele. Der wird safe sehr, sehr viel öfter zum Einsatz kommen und ich believe trotzdem in ihn. Heißt nicht, dass er jetzt eine Kaufempfehlung für mich im Kickbase ist oder so, dafür ist die Konkurrenz zu groß. Aber ich denke, man sollte ihn auf dem Schirm haben.
Das ist wirklich der alljährliche Paul-Take. Irgendeinen alten Spieler vom BVB, also alt im Sinne von schon länger dabei und wurde jetzt verdrängt vom BVB oder von Gladbach holen und den einfach callen, überragend. Ist bisher jedes Mal aufgegangen. Also, du hast auf jeden Fall
Ja.
eine gute Kredibilität aufgebaut.
Jetzt
Ja.
auch wieder.
Ich habe ja, um das, damit die Leute, bevor die Leute sich fragen, warum, ich habe bei der Prognose Maxi Bayer sogar als Enttäuschung rausgehauen und ich stehe da auch immer noch zu 100% dahinter. Mit dem einfachen Argument, ich sage, tausch Karim Adeyemi in die letzte Saison bei Hoffenheim rein und er macht mindestens genauso viele Tore. Weil er einfach, es ist ein ganz anderes Spielsystem und das wird bei Dortmund genau aufs selbe hinauslaufen. Ich glaube auch, dass ein Maxi Bayer gegen große Mannschaften interessant sein kann, weil er im Umschaltspiel halt wirklich überragend ist, aber in den, keine Ahnung, in 80% aller Fällen wird der BVB gegen tiefstehende Gegner spielen und da finde ich Maxi Bayer wirklich nicht gut. Also dieses Satellitending, was du beschrieben hast, um einen großen Stürmer rum, das funktioniert in meiner Welt mit dem Player-Type, der Maxi Bayer ist, vor allem dann gut, wenn du gegen starke Mannschaften spielst, viel Wiese vor dir hast und die Mannschaften gut ausspielen kannst und alles halt eher so ein bisschen über Schnelligkeit gelöst wird. Ich fand auch Bayer bei der deutschen Nazio, wenn man gegen tiefstehende Gegner gespielt hat, unglaublich ineffizient und ineffektiv und ich habe einfach das Gefühl, dass er beim BVB floppen würde. Aber das ist nur mein persönlicher Call. Ich gönne es ihm von Herzen, das ist für mich ein unglaublich sympathischer Spieler, aber ich glaube halt ehrlicherweise gar nicht dran.
Ja, über einen Call wird man halt am Ende der Saison lachen.
Ja, aber Alter, das gehört sowas von dazu. Also dafür machen wir es ja. Es soll
Ja.
ja auch ein bisschen Spaß machen. Paul,
Ja,
bist du
safe.
ready?
Ich bin ready.
Wir gehen rein in unsere Preview-Show und starten natürlich wie immer rein nicht mit dem Fernschuss-Hattrick, meine lieben Freunde. Also erstmal, ich bin hyped wie Sau. Es ist so geil, dass am Wochenende wieder Bundesliga ist. Ich freue mich unfassbar. Ja, wir hatten letztes Jahr ja immer so als Einstiegssegment in unserer Preview-Show, für die Leute, die das nicht kennen, wir gucken ja immer auf den nächsten Spieltag, weil ich finde, das ist gerade für Kickbase, Rückblicke sind cool, aber Previews machen einfach Spaß wie Sau. So, und deswegen, wir hatten letztes Jahr mal einen Fernschuss-Hattrick, mit dem wir begonnen haben. Da haben wir einfach nur gesagt, wir wollen einen Spieler nennen, der am Ende irgendwie ein Tor machen wird. Das war unser Call. Ich habe die notiert und man darf jeden Spieler halt auf die ganze Saison, das machen wir dieses Jahr auch wieder, nur ein einziges Mal picken. Also wenn ich jetzt einen Stürmer picke oder ich picke jetzt Kane, kann ich den nie wieder picken. Und unser Ziel ist quasi auf die Saison gesehen, auf 34 Spieltage, die meisten Hits zu haben. Wer die meisten Hits hat, wir haben es letztes Mal gemacht, die anderen zwei müssen eine Bestrafung machen, haben wir gemacht. Und der letzte muss eine Bestrafung machen, oder?
Ja, wir haben doch das Intro da zusammen gemacht.
Genau, gehabt. Stimmt, wir haben das Darts-Intro. Wir werden uns da wieder irgendwas überlegen. Wenn ihr geile Ideen habt, schreibt es uns entweder hier in die Spotify-Kommentare oder noch besser als Insta-DM, fernschuss.pod. Da lesen wir es auf jeden Fall. Und genau, wir werden das dieses Jahr wieder machen. Wir callen wieder Spieler für unsere Fernschuss-Scorer-Garantie. Wir haben das Ganze geupdatet vom Fernschuss-Hattrick, der halt einfach, also ein Tor ist halt todesrandom. Ein Spieler kann ein Kackspiel machen. Wenn er am Ende trifft, ist für uns dann in dem Sinne gut, klar. Aber wir wollen das ein bisschen updaten und haben daraus die Fernschuss-Scorer-Garantie gemacht. Das heißt, es ist vollkommen Latte. Der Spieler muss nur irgendwie ein Tor oder ein Assist machen im Game. Und damit wollen wir beginnen. Wir haben mit Jakob jemanden, der schon was eingereicht hat. Er geht nämlich mit Serge Gnabry an der Stelle. Und wir machen es auch so, man darf dann innerhalb dieser Woche nicht denselben Spieler picken. Das ist auch noch eine kleine Sonderregel. Also wenn Jakob jetzt Gnabry nimmt, ich darf den nächste Woche nehmen, aber ich darf ihn nicht diese Woche nehmen. Und wir wechseln uns da mal ab mit der Reihenfolge. Deswegen, Jakob hat jetzt einfach mal den First Pick. Du hast den Second Pick, Paul. Wer ist deine Scorer-Garantie für den ersten Bundesligaspieltag?
Ach, das hättest du nicht ausführlicher und nicht schlechter vortragen können. Nicht
besser.
Oha. Ah ja, moin. Bei mir kracht es auch schon wieder. Ja, wie du schon gesagt hast, gelten jetzt auch Assists und dafür steht mein Spieler. Für mich auch, nehme ich schon mal vorweg, besten Matchup des Wochenendes. RB Leipzig gegen den VfL Bochum. David Raum auf Openda oder Šeško.
Geil, ich habe schon Xavi aufgeschrieben, während du angefangen hast zu reden. Der war nämlich mein erster Pick in dem für mich auch besten Matchup an diesem Wochenende. Das dürfen wir schon an der Stelle spoilern. Warum, kommen wir später zu. Ich hatte zuerst Xavi als meine Scorer-Garantie, hab mir aber gedacht, der ist so ein Cheat, ich möchte mir den aufheben, weil ja, das Matchup ist halt wirklich schon ein 10 von 10 Matchup. Und wenn ich jetzt Xavi nehme, dann kann ich den nie wieder nehmen. Deswegen, ich heb mir den noch auf und hab mich an der Stelle für Benjamin Šeško entschieden. Und denke, dass der auf jeden Fall eine Bude gegen Bochum machen wird. Hab da richtig Bock drauf. Und ja, genau. Er ist meine Scorer-Garantie an Spieltag 1. Damit hast du David Raum, ich Benny Šeško und Jakob Serge Gnabry. Wie gesagt, die sind dann für das Wochenende gelockt. Ab dem nächsten Wochenende darf man nur den eigenen Spieler, den man schon genannt hat, nicht mehr nennen. Und das halt eben über die ganze Saison. Also Gnabry wird jetzt von Jakob nie wieder dieses Jahr genannt werden dürfen. Und die anderen beiden bei uns ebenso. Wir werden euch da auch immer updaten jede Woche, ob das Ganze gestochen hat oder eben nicht. Und dann habt ihr da eine kleine Overview, wer welche Spieler gepickt hat und ob es letzten Endes ein guter Pick war oder eben nicht. Bevor wir jetzt unsere Matchups ranken, gehen wir nochmal rein in unsere Kategorien. Wir haben uns ja letztes Jahr im Laufe der Saison so ein bisschen hier die Kategorien angearbeitet. Das war bei mir die Tobi Hot Zone. Bei Jakob war es Jakobs Festung. Also einfach die Mannschaft, die dicken zu null Potenzial hat. Meine Hotzone kann alles sein. Irgendein Bereich. War es überhaupt Jakobs Festung? Er hat doch hier magisches Duo, hat er doch eigentlich gemacht, oder?
Ja, hat er auch.
Ja, fällt mir auch gerade ein. Das heißt, Jakob ist heute eh nicht da. Ab der nächsten Woche gibt es dann wieder Jakobs magisches Duo. Von mir gibt es die Hotzone. Und was bei dir? Wir haben, glaube ich, den Joker irgendwann zur Heimmacht abgeändert, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Ja, genau.
Gut, hast du jetzt Joker vorbereitet?
Ja, Heimmacht kriege ich auch hin, keine Gut, Sorge.
Dann machen wir es so, wie es auch richtig ist. Wir haben Pauls Heimmacht, also einfach unser, oder was heißt unser, Jakob, egal. Pauls Call, welche Mannschaft dieses Wochenende durch ein Heimspiel am meisten profitieren kann. Wir haben Jakobs magisches Duo, einfach zwei Spieler, die miteinander eine geile Synergie haben. Wie Paul schon eben genannt hat, zum Beispiel Raum und Šeško hätte man da nennen können. Und es gibt die Hot Zone, das ist einfach ein Bereich, den ich im Spiel raushebe von irgendeiner Mannschaft, der vielleicht emotional, vielleicht aber auch in den meisten Fällen taktisch einen großen Mehrwert bieten kann. Und deswegen darfst du gerne rein starten mit deiner Heimat. Wer ist es am Ende geworden?
Ja, wer ist es jetzt gerade geworden?
Wer ist jetzt spontan geworden?
Ich gehe mit meinem, kann ich auch schon spoilern, schlechtesten Matchup des Wochenendes. Und das ist St. Pauli gegen Heidenheim. St. Pauli spielt zu Hause. Das Comeback in die Bundesliga jetzt nach, boah, ich will es nicht grob schätzen, keine aber Ahnung. Es sind so wahrscheinlich irgendwas zwischen 10 und 15 Jahren. Ich glaube, das wird beflügeln. Ich glaube auch, das Millerntor ist nochmal ein ganz spezieller Platz, den viele, die nur Bundesliga schauen, auch erstmal noch kennenlernen müssen. Was Pauli da zu Hause abfackelt und auch einfach wie das Stadion in Hamburg gelegen ist. Wer schon mal da war, wird wissen, wovon ich spreche. Das ist einfach geil und ich glaube, Pauli, je nachdem, wie sie die Saison halt spielen, muss man schauen, aber wenn sie einigermaßen vernünftig spielen, sollten sie auch des Öfteren als Heimmacht bei mir auftauchen. Weil ich glaube, dass der Heimvorteil bei denen echt eine große Rolle spielt. Dann natürlich auch ein einigermaßen schwacher Gegner mit Heidenheim. Da im DFB-Pokal relativ solide durchgesetzt, aber auch gegen ein sehr viel unterklassigeres Team. Sehe ich generell schwierig die Saison. Genauso wie eigentlich auch bei St. Pauli, aber eben deswegen auch Heimmacht, weil St. Pauli durch das Heimspiel den Edge hat und gegen Heidenheim gewinnen wird.
Geil, also sehr schön spontan hierher gedichtet, aber gefällt mir. Nice, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 2011 war Pauli das letzte Mal in der Bundesliga, also vor 13 Saisons, das ist schon ein bisschen her, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil, habe ich auch sehr viel Bock drauf an der Stelle. Nice, wie gesagt, Jakobs magisches Duo gibt es dann erst ab der nächsten Woche, ich werde aber noch meine Hotzone hier nennen und ja, wer hätte es gedacht, kommt für mich aus dem besten Matchup an diesem Wochenende. Ich habe mich für RB Leipzig entschieden, zum einen Statistik ist halt schwer zu argumentieren, weil jetzt halt eine neue Saison ist, deswegen gehe ich eher so ein bisschen mit den Learnings, die man letztes Jahr über beide Mannschaften hatte, plus das, was ich bisher im DFB-Pokal gesehen habe. Zum einen ist der VfL offensiv halt wirklich katastrophal unterwegs, also man hat sowieso ein gutes zu Null-Potenzial, was schon mal ganz geile Punkte bringen kann. Leipzig spielt zu Hause, sagen wir auch jedes Jahr wieder, ist eine der heimstärksten Mannschaften, wo man echt sehr, sehr ungern hinfährt. Auch dazu muss ich sagen, normalerweise fallen am ersten Spieltag immer deutlich mehr Tore, als man denkt. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn Bochum hier irgendwie treffen würde, aber im Normalfall sollte es nicht passieren. Bochum war letztes Jahr die schwächste Mannschaft in der Bundesliga gegen Steckpässe, haben die wirklich katastrophal verteidigt, sowohl vom Stellungsspiel als auch vor allem von der Athletik her. Das ist auch für mich das absolute Hauptargument, also Openda und Šeško, das sind halt zwei Musterathleten da vorne drin. Und wenn du dann halt eben gegen so holzige Verteidiger wie beim VfL Bochum spielst, glaube ich, dass einfach was massive Defizite in der Athletik und im Tempo sein werden. Und da sehe ich schon mal einen riesigen Vorteil für RB. Ich habe mir sogar rausgeschrieben, Šeško hat für mich Hattrick-Potenzial. Das klingt vielleicht übertrieben, aber ganz ehrlich, diese Steckpässe auf Šeško sind unverteidigbar. Man hat das im DFB-Pokal auch gesehen. Der hätte da auch gefühlt 7 Tore machen können. Und er hat sich nicht mal angestrengt. Ich glaube, wenn der das Spiel hier richtig ernst spielt und Leipzig da geil reinkommt, dann hat er, wie gesagt, für mich dickes, fettes Hattrick-Potenzial. Jo, und dann haben wir noch Xavi als Initiator, genauso wie Raum mit kranker Standardqualität. Es ist ein 10 von 10 Matchup, sage ich euch, wie es ist. Also jeder muss in meiner Welt 3 Spieler in der Championship haben von Leipzig, auch wenn man keinen Bock auf diesen Verein hat. Sie werden an diesem Wochenende die krasseste Mannschaft sein, da gehe ich sehr, sehr, sehr stark von aus.
Ja, nicht viel hinzuzufügen, ne?
Also ja, wir haben ja schon gespoilert, dass wir sie auf Platz 1 haben. Also
ja, das ist wahrscheinlich auch kein Spoiler.
Ja, deswegen. Gut, dann wollen wir rübergehen in auch eine der beliebtesten Dinge von uns, was einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Wir ranken die Matchups, das machen wir auch jedes Wochenende. Wir geben euch quasi mit, in welchem Matchup wir von welcher Mannschaft die meisten Punkte erwarten. Und wir machen das Ganze hier nicht emotional oder sonst was, sondern es geht wirklich darum, wie wird in unserer Welt an diesem Spieltag die Top 9 bestpunktendsten Mannschaften in der App aussehen. Zumindest, wenn wir alle Matchups so ein bisschen mit rein ziehen, weil es kann ja auch sein, dass beide Mannschaften gute Punkte machen. Aber wir versuchen da so ein bisschen einen Überblick zu geben. Wen, Paul, hast du auf Platz 9? Hau mal raus.
Ja, ich würde einfach sagen, dass wir es genauso wie am Ende des letzten Jahres dann einfach machen, dass einer von uns seine Liste einmal durchgeht. Andere sagt dann immer schön, wo er das Matchup eben in seiner Liste hat, dass man so einen gewissen Überblick hat. Man droppt natürlich viele Namen und viele Mannschaften und so, aber ich glaube, es für den Überblick, wenn man alles mal so ein bisschen gehört hat, jetzt am Mittwoch, wo wir es halt auch hochladen, dann sollte das eine gute Vorbereitung fürs Wochenende sein. Deswegen Platz 1 und 9 habe ich ja quasi schon geleakt. Deswegen auf 9 habe ich St. Pauli gegen Heidenheim, habe ich quasi gerade alles schon zugesagt. Für mich sind beide Mannschaften qualitativ zu schwach, dass man viele Punkte erwarten kann. du hast eben gesagt, erster Spieltag, da kann auch alles passieren. Aber wenn ich es so bewerten muss, als wäre es, keine Ahnung, irgendwie 17. Spieltag oder so, dann sollte das ein sehr enges und relativ, ja, qualitätsloses Spiel werden.
Ja, ich habe sie auf Platz 8, also nicht weit davon weg. Ich sehe so ein leichtes Potenzial für so einen kleinen Upset-Sieg von St. Pauli am ersten Spieltag, weil ich die halt defensiv sehr stabil finde und Heidenheim offensiv Katastrophe finde. Ja, aber das ist halt, letztes Jahr war ein Satz, den wir immer wieder gesagt haben, das ist ein klassisches 1:1-Spiel. Warum wir das immer sagen, 1:1 ist ein Kickbase-Desolat, weil es fallen wenig Tore, wo viele Punkte bei rumkommen können. Und noch dazu hast du keinen zu Null Bonus auf beiden Seiten. Das ist für mich die Definition von einem 1:1-Spiel. Deswegen Pauli gegen Heidenheim nur auf der 8. Und ich habe da auch keine Mannschaft irgendwie klar auf dem Zettel.
Ja, safe. Mache ich auch mit meinem Platz 8 weiter. Und zur Überraschung von vieler ist da trotzdem jetzt der SV Werder Bremen gelandet.
Sticht.
Gegen Augsburg,
Also quasi
also auswärts.
gesticht.
Auswärts gegen Augsburg. Ich persönlich, also sagen wir mal so, wenn ich subjektiv aus meiner Sicht bewerten müsste, dann wäre das Matchup ein gutes Stück weiter oben. Und zwar auf Bremer Seite. Da ich aber rational für alle Leute, die den Podcast hören, bewerte, muss ich da trotzdem ein bisschen den Ball flach halten und erstmal warten, okay, wie spielt Bremen in der Bundesliga? Ich bin sehr überzeugt von dem, was gestern passiert ist, aber ja, es ist natürlich am Ende einfach ein Drittligist, der aufgestiegen ist, die ersten zwei Saisonspiele verloren hat. Da muss man vorsichtig sein. Deswegen, ja, für mich noch ein vorsichtiger, doch sehr klarer Auswärtssieg für Bremen.
Ich habe sie auf Platz 9 und das liegt wirklich 1:1 daran, was du gerade gesagt hast. Ich finde, man überbewertet da den DFB-Pokal komplett. Ich finde generell nicht, dass Bremen irgendwie eine überragende Vorbereitung gespielt hat oder ich habe mir auch die Stats angeschaut. Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen und das ist immer das bessere Scouting, deswegen vertraue ich da auch eher dir. Ich habe mir aber die Stats angesehen von dem Spiel und Bremen war da nicht wirklich überzeugend, auch wenn sie 3:0 gewonnen haben. Und Augsburg hingegen fand ich, da habe ich das Spiel gesehen und ich fand die echt gut, auch wenn es da kein wirklich starker Gegner war, haben trotzdem in meiner Welt ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, die sind mal wieder nicht zu unterschätzen, waren ja auch letztes Jahr sehr, sehr lange ums Geschäft, ums europäische Geschäft mit dabei in der Bundesliga. Deswegen, ich finde, gerade zu Hause kann man absolut nicht gegen Augsburg setzen oder quasi als Matchup Augsburg da irgendwie mit reinnehmen. Deswegen für mich das schwierigste Matchup an dem Wochenende. Ich sehe auch hier dickes 1:1-Potenzial und deswegen bei mir auf Platz 9.
Sehr cool. Kann ich so mitnehmen, das ist die rationale Einschätzung, mit
Ja.
der man, glaube ich, besser fährt. Ja, als nächstes habe ich, glaube ich, ein Matchup, was du einen Ticken weiter oben haben wirst. Mainz gegen Union. Weil ich aus den genannten Gründen Mainz eben noch nicht so über den Weg traue. Dazu kommt für mich, dass auch Union, wer letzte Saison schon viel den Podcast gehört hat, ist einfach eine Punktekiller-Mannschaft. Also gegen Union kriegst du nie die unfassbaren Siege oder ja, völlig verrückten Spiele, dass ja reihenweise MVPs in diesen Spielen produziert werden, sondern Union ist halt eben mit Defensivfußball und den wird es unter Bo Svensson auf jeden Fall wieder in der Bundesliga geben, bekannt. Und selbst wenn Mainz jetzt den Tag der Tage erwischt, glaube ich nicht, dass es so unfassbar krass wird. Sehe die Tendenz bei Mainz wegen dem Heimspiel auch, aber glaube, dass Union wieder gut Punkte killen wird.
Fühlt sich an, als wäre es in einem Paralleluniversum passiert. Vor genau einem Jahr hat Kevin Behrens mit einem 4:1-Hattrick gegen die Mainzer sich zum MVP geschossen am ersten Spieltag. Es ist völlig Banane. We've come a long way, Alter. Ich habe Mainz Union auf der 5, also schon deutlich höher als du, auch aufgrund der Gründe, die ich am Anfang genannt habe. Ich finde Mainz unglaublich stabil. Ich finde auch, das Union-Spiel habe ich auch gesehen tatsächlich beim DFB-Pokal. Fand ich überhaupt nicht überzeugend, gerade offensiv. Also ich bin mir. Oder ich bin mir sicher, ich kann mir vorstellen, dass Mainz hier zu Null spielt. Und das ist für mich schon Indikator genug, dass die hier coole Punkte machen werden. Die werden die Unioner mit Sicherheit nicht abschießen, aber das kann so ein richtig dreckiger, ekliger 1-2-0-Sieg für Mainz werden und deswegen bei mir auf der 5.
Ja, dachte ich mir schon.
Jo.
Ja, sehr cool. Dann komme ich als nächstes zu Dortmund gegen Frankfurt. Ich war mir unsicher, wo ich das Spiel hinpacken soll, weil natürlich irgendwie beide die offensive Stärke mitbringen und das natürlich auch für gute Punkte sorgen kann. Aber ich sehe das irgendwie alles auf einem ähnlichen Niveau und ja, also wir reden über den ersten Spieltag, das mal vorweg. Man kann hier alles super schwierig einschätzen. Die einzige Referenz ist der DFB-Pokal, wo alle gegen Dritt-, Viert- und Fünftligisten weitergekommen sind. Deswegen ist es einfach super schwer, das vor der Saison jetzt zu predicten. Ich sehe das Spiel sehr auf Augenhöhe, sehe auch zwei sehr starke Offensiven, tendenziell relativ viele Tore, vielleicht so ein 2-2, 3-3, irgendwie sowas. Deswegen wäre das mein Call gewesen und deswegen eben nur die besseren Punkte als die anderen drei Partien.
Right, ja, ich habe sie eins niedriger auf Platz 7. Ich sehe es einfach sehr ausgeglichen und kann da nicht wirklich einen Favoriten ausmachen. Finde den BVB leicht besser, auch weil es ein Heimspiel ist. Samstagabend Topspiel, da wird man nochmal gehypt sein. Aber ich finde, man darf Frankfurt nicht unterschätzen. Die sind immer für einen Upset-Win gut. Deswegen, ich finde es schwer zu callen, habe sie deswegen auf Platz 7 gepackt. Wird da ehrlicherweise nicht drauf gehen.
Ja, verständlich. Sind wir eigentlich ziemlich ähnlicher Meinung.
Deswegen.
Dann als nächstes für mich Freiburg gegen Stuttgart.
Also in unserer nicht mehr akkuraten Reihenfolge, aber ja.
Liegt für mich einfach am Supercup. Also ich glaube, das Spiel hätte ich enger bewertet, wenn es den Supercup nicht gegeben hätte. Aber Alter, Stuttgart hat ja gefühlt einfach da weitergemacht, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Das war ja in keinster Weise schwächer als letztes Jahr und hat mich auch wirklich ziemlich überrascht. Deswegen glaube ich, dass sie doch auch relativ großer Favorit gegen Freiburg sind. Trotzdem ist es ein Auswärtsspiel gegen Freiburg und ich habe eben genug über das Team geredet. Das ist wieder in Shape. Da weiß jeder, wo er spielt. Da greift wieder alles ineinander. Trotzdem bringt Stuttgart eben diese krasse Qualität mit und ja einfach auch den Flow aus dem letzten Jahr, den man, glaube ich, einfach so stumpf mitgenommen hat. Deswegen ist Stuttgart für mich ein cooler Call in dem Wochenende auf Platz 5 meiner Matchup-Liste.
Ja, ich habe es, wie gesagt, auf Platz 6. Also wir sind in derselben Reihenfolge. Mainz und Union ist das Einzige, was das so ein bisschen zerschießt. Ja, dieselben Argumente. Ich fand Stuttgart auch wirklich überragend gut, aber Freiburg zu Hause ist halt wirklich auch einer der undankbarsten Gegner an dem Wochenende. Deswegen, ich glaube schon, dass die ganz coole Rohpunkte machen können. Will mir das aber erstmal anschauen. Ich sehe da eher so ein 2-1-Sieg, was jetzt für Kickbase nicht so überragend ist. Und deswegen, wie gesagt, bei mir nur auf Platz 6 am Ende.
Ja, kann ich auch verstehen. Ja, dann als nächstes das Heimspiel, was irgendwie ja tendenziell wenigstens das Heimspiel ist. Hoffenheim gegen Kiel. Hoffenheim spielt zu Hause. Das bringt denen meistens ja auch nicht so viel, weil die ja fast sogar auch auswärts stärker sind als zu Hause. Trotzdem spielt Hoffenheim zu Hause gegen die meiner Meinung nach ja schwächste, vielleicht zweitschwächste Mannschaft der Liga. Und rein spielanteilmäßig, ich denke da an Spieler wie Stach oder Grilic, sollte das schon ein sehr geiles Matchup sein. Deswegen Hoffenheim sehe ich da als klaren Favoriten und glaube, dass die auch relativ solide gegen Kiel gewinnen werden.
Sticht. Habe ich genau gleich, also auch auf der 4. Genau dieselben Argumente. Ich sehe Kiel auch als schwächste Mannschaft der Liga. Ich glaube aber auch nicht, dass die Hoffenheimer die hier abschießen werden. Dafür ist auch gerade so die Offensivbesetzung bei der TSG alles noch zu frisch. Deswegen nur auf Platz 4. That's it.
Ja, sehr cool. Ich glaube, den Rest haben wir auch gleich. Auf Platz 3 habe ich jetzt Borussia Mönchengladbach gegen Leverkusen.
Stich, ja.
Gladbach spielt zu Hause, immer eklig. Leverkusen spielt nochmal unter der Woche, kommt eben aus dem Pokalspiel, was jetzt noch ansteht. Ich fand Leverkusen auch nicht so unfassbar krass jetzt im Supercup, habe da sogar tendenziell ein bisschen mehr erwartet. Deswegen für mich, wenn ich es einfach vergleiche, direkt mit meinem Platz 2, Wolfsburg gegen Bayern.
Echt?
Für mich die schwierigeren Punkte, weil Bayern gegen Wolfsburg spielt und ich glaube, dass da schon ordentlich oder sehr, sehr starke Punkte rumkommen könnten beim FC Bayern, um die beiden mal relativ kurz zu fassen.
Ja, du hast alles gesagt. Also zum einen fand ich Wolfsburg mit Bochum, wenn nicht sogar noch mehr als Bochum, mit am enttäuschendsten im DFB-Pokal. Also die haben wirklich scheiße gespielt. Und generell, das wirkt alles noch sehr, sehr sehr, sehr wild beim VfL, dann noch eine sehr, sehr harte Saison-Anfangsphase. Also ich glaube da auch überhaupt nicht dran. Deswegen Bayern bei mir auch auf der 2, Leverkusen auf der 3. Ich glaube halt trotzdem daran, dass Gladbach halt deutlich besser ist als Wolfsburg. Zumindest als Gegner, gegen den man spielen kann oder gegen den man Punkte holt. Waren ja auch letztes Jahr die Mannschaft, die sie genau in diesem Spiel zu einem 0-0 gerungen haben. Das glaube ich natürlich überhaupt nicht. Aber Gladbach ist nicht so einfach zu bespielen. Und ich glaube, wie gesagt, Wolfsburg wird sich da frei hingeben und den FC Bayern schalten und walten lassen. Und was ich an der Stelle auch callen kann, ich glaube sogar, dass wir dieses Jahr, dass der FC Bayern sogar ein bisschen dominanter sein wird als Leverkusen, was Kickbase-Punkte angeht, weil die unter Kompany wirklich einen brutal dominanten Fußball spielen. Also das nochmal so als kleinen Reminder, falls ihr das Einzelspiel am Sonntag schaut, achtet mal darauf, die werden die, also ich call hier 70 plus Ballbesitz beim FC Bayern, da glaube ich voll und ganz dran. Bei Leverkusen glaube ich eher so Richtung 65%, und das ist für mich dann der ausschlaggebende Punkt, weswegen ich auch Bayern auf der 2 habe und Leverkusen auf der 3. Und Platz 1, wir haben es jetzt schon oft gesagt, RB Leipzig, einfach super schwacher Gegner, Heimspiel mit einer gottlosen Offensive, das wird scheppern, deswegen RB auf der 1.
Oh, ich habe Kippich auf der 6 im Team.
Boah, also das ist ein 200-Punkte-Rohpunkte-Spiel, sage ich dir, wie es ist, wenn der 6er zockt.
Also wir haben vor jetzt 4-5 Jahren die Saisons erlebt mit Lewandowski Top-Punkter und Kimmich 4 zweitbester Punkter, und da hat er dieselbe Position gespielt, war gute 10 Millionen oder eher sogar fast 15 Millionen im Marktwert teurer mit einem soliden 180er Average. Gib mir den. bis Dezember will ich diesen Average haben.
Ich bin sehr gespannt. Also ich kann an der Stelle so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe die Bayern-Spiele fast alle gesehen, größtenteils wegen Bowie und dann wegen Musiala. Also die Testspiele, inklusive DFB-Pokal. Kimmich war nicht so dominant. Das liegt aber auch viel daran, dass das Company sehr, sehr viel über die Außenverteidiger aufbaut. Plus, dass er mit Pavlovic einfach auch einen sehr dominanten Spieler neben sich hat und nicht so diesen Counterpart mit Leon Goretzka, der gefühlt Second Striker gespielt hat, wenn Kimmich auf der 6 war. Ich glaube nicht, dass Kimmich so dieses Rohpunkte-Gott-Niveau wieder annehmen kann, aber er wird trotzdem auf der 6er-Position, egal wo er spielt bei Bayern, egal ob RV oder 6, der wird wieder richtig, richtig geile Punkte machen, weil eben, wie gesagt, Bayern zurück ist zu dieser brutal dominanten Spielanlage. Deswegen, ich glaube, da kann man sich sehr drauf freuen.
Ich verstehe total, woher du kommst. Hat aber auch das Gefühl, zumindest wie ich das für mich bewertet habe, dass er in der Saison vielleicht sogar zu mehr Scorern kommen wird. Weil ja, er war auf jeden Fall offensiver mehr eingebunden. Und ich glaube, dass, ich weiß, verstehe ich, aber ich glaube, das wollte ich nur sagen, dass ja vielleicht sogar ähnliche Punkte am Ende rauskommen werden. Egal, ob jetzt da eben ein paar Rohpunkte weniger am Start sind wegen Pavlovic, aber eben ja offensiv sogar noch mehr möglich ist. Also die Kimmich-Chip-Bälle, die habe ich schon wieder ein paar Mal fliegen sehen.
Ja, definitiv. Also da, ich gehe auch da stark von aus, dass Kimmich dieses Jahr extrem geile Punkte machen wird. Also Top 5 Contender ist er auf jeden Fall wieder. Wenn nicht Top 6, Top 7, da sehe ich ihn auf jeden Fall. Deswegen kann man auch vor allem immer noch für den Marktwert in Kickbase komplett machen. Hast du ihn auch in der Championship aufgestellt? Die Frage stellen wir uns jetzt. Wir kommen zum letzten Teil der heutigen Episode und bauen mal wieder gemeinsam die Championship. Und du darfst gerne wie immer beginnen.
Ja, du, eine Frage. Heißt das Ding überhaupt noch Championship? So mal
nebenbei. Heißt jetzt Season Challenge, aber ich werde nicht davon weggehen, das Ding Championship zu nennen.
Ja, deswegen einmal für den Kontext, wir reden von der Season Challenge.
Was ein valider Call.
Ja, wer nämlich seine erste Saison spielt und von letzten Jahr den Namen eben nicht kennt, damals hieß das Ding noch Championship. Mittlerweile die Season Challenge Bundesliga. Und ja, klassischerweise
fragt sich zu Beginn. Warte mal, die hieß früher nochmal anders. Das ist jetzt der dritte Namenschange.
Matchday Challenge hieß die.
Hieß die in der ersten Saison? Ich weiß nicht mehr. Die hieß in der ersten Saison auf jeden Fall nochmal anders. Dann hieß die letztes Jahr Championship und jetzt heißt die Season Challenge.
Ja, auf jeden Fall jedes Jahr eine neue Kickbase-Version, ein neuer Name. Ja,
aber trotzdem sehr, sehr gut, dass du es erwähnst, auch für den Kontext an der Stelle, wenn ihr die auch zocken wollt. Also grundsätzlich, wirklich ganz, ganz kurzer Recap. Es geht einfach darum, ihr könnt aus allen Spielern in der kompletten App wählen, mit einem gewissen Budget. Das Ganze findet ihr, wenn ihr eure Kickbase-App aufmacht. Unten seht ihr dieses Aufstellungssymbol und daneben dran ist so ein Blitz. Das ist der Challenge-Blitz, da könnt ihr draufgehen und unten bei Erkunden könnt ihr allen möglichen Challenges beitreten. Unter anderem auch der Season-Challenge 24-25 für die Bundesliga. Das müsste Piero Incapie da im Thumbnail sein mit Florian Würz. Also die einmal öffnen, da habt ihr 200 Millionen Budget und könnt wirklich wählen, was ihr wollt. Der Sieger kann am Ende, wie gesagt, 10.000 Euro gewinnen, also da lohnt es sich mitzumachen. Es macht auch Bock, da jede Woche neben der eigenen Liga nochmal so ein bisschen den Challenge-Modus zu spielen. Also ich bin mittlerweile, am Anfang habe ich ihn so ein bisschen aus Langeweile gezockt und mittlerweile freue ich mich da richtig drauf. Also das ist wirklich geil. Wir spielen das nicht ohne Grund hier so intensiv.
Ja, wir haben ja auch durch den Podcast ein großes Ding draus gemacht und auch in unserem Ligensystem einen Pokal, der über die Championship läuft. Du hast es schon gesagt, tretet da einfach bei. Stellt da, wie du eben schon gesagt hast, zur Not auch einfach aus Langeweile eure Spieler auf. Im Laufe des Wochenendes, wenn es da zufällig gut läuft, dann freut ihr euch einfach. Egal, was da jetzt passiert ist oder keine Ahnung. Es gibt natürlich auch Leute wie ein Jakob, die dann komplett PTSD haben, wenn sie die Spieler von ihren Kollegen aufstellen. Dann weiß ich nicht, ist vielleicht manchmal nicht so empfehlenswert, aber geht da einfach rein, stellt da auf. Es ist super entspannt und dauert, keine Ahnung. Meine Championship hat sich jetzt auch relativ schnell aufgestellt. Ich habe vielleicht irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten gebraucht. Das geht auch in 1-2 Minuten. Deswegen macht das einfach mit und könnt euch die Punkte übers Wochenende.
Vor allem jetzt am ersten Wochenende ist alles sowieso so unpredictable. Also da kann wirklich alles passieren. Da macht ihr nichts verkehrt. Ihr seht dann über die Wochen so kleine Tendenzen, welche Mannschaften gut im Flow sind, gut in Form sind, etc., wonach ihr euch dann ein bisschen richten müsst. Jetzt am ersten Spiel, da kann wirklich alles passieren. Deswegen starten wir direkt rein, Paul.
Ja, starten wir direkt rein und ich muss mich entschuldigen. Ich habe bei Instagram vergessen, eine Community Championship einzufordern.
Wir sind komplett raus, das ist Wahnsinn. Auch die Notizen machen war so komisch, Alter.
Ja, wir konnten uns auch nicht mehr an unsere Kategorien erinnern. Es tut uns wirklich leid. Das wird nächste Woche nicht nochmal vorkommen.
Yes.
Deswegen müsst ihr jetzt leider mit unseren beiden Championships auskommen. Aber die altbekannte erste Frage ist natürlich die Formationsfrage. Und Tobi, in welcher Formation gehst du in den ersten Spieltag?
Ich habe es mir nicht nehmen lassen, am ersten Spieltag die Tobi-Formation zu spielen. Ich habe wirklich auf Krampf im 3-4-3 gebaut, wobei es sich auch ergibt an dem Wochenende. Aber ich musste mit einem 3-4-3 hier reingehen. Deswegen, yes, 3-4-3.
Bei mir war es null auf Krampf, wie wir schon gesagt haben. Das ist das Wochenende, wo tendenziell die meisten Tore geschossen werden könnten. Deswegen machen drei Stürmer auch einfach Sinn. Und ja gut, Jakob ist jetzt nicht da, aber du darfst trotzdem einfach mal gerne im Tor starten.
Ich glaube, wir haben denselben. Gehe ich stark von aus. Ich bin mit Florian Müller gegangen. 5 Millionen, spielt gegen eine Mannschaft, die ordentlich oft draufholzen wird mit dem VfB Stuttgart. Hat mir auch sehr gut gefallen im Pokal. Hat da 2-3 Dinger echt krank rausgefischt. Also der macht echt einen guten Eindruck. Wird dann dieses Wochenende auf jeden Fall spielen. Erst ab der nächsten Woche soll ja Noah Atubolo wieder fit sein. Deswegen Flo Müller, mein Mann.
Ja, bin mir noch unsicher, weil Drewes kaum mehr Geld kostet und gegen Leipzig auch ein geiles Matchup hat, besonders gegen Spieler wie Openda. Ja, der kriegt halt die Hucke voll, aber ein Openda schießt ihn auch gerne mal ab, wenn er komplett freistehend vorm Tor ist. Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch erstmal Florian Müller drin, aber kann gut sein, dass ich dann nochmal wechsle. Ja. Dann fang du doch gerne mit der Verteidigung an, dann swap das so übers Team.
Ich übernehme den Kreisliga-Außenverteidiger-Posten von Jakob und beginne mit meiner Kreisliga-Verteidigung. Ich habe drei Spieler von den zwei bestpunktendsten Mannschaften generell in Kickbase. Zweimal Bayern mit Rafa Guerrero, mit Sascha Bowie. Die waren für mich direkt given, weil ich schon gesagt habe, bei Company wird unglaublich viel über die AV-Position aufgebaut. Ich erwarte hier wirklich ein brutal ballbesitzorientiertes Spiel gegen Wolfsburg, deswegen für mich Bowie und Guerrero absolut gesetzt. Da verzichte ich auch gerne auf einen Offensivspieler vom FC Bayern mehr. Und in der Mitte, einfach weil ich das Geld noch hatte und ich nicht wusste, wie ich das Team sonst upgraden soll, bin ich mit Edmund Tabsoba gegangen. Gegen Borussia Mönchengladbach, Ball hin und her geschiebe, geile Rohpunkte, das sind meine drei Verteidiger.
Ja, fühle ich. Wir kommen ja gleich noch zum Mittelfeld und auch zum Sturm. Da sind viele einigermaßen günstige Spieler, die so krass Punktepotenzial haben, die eigentlich drin sein müssen.
Ja.
Deswegen bleibt einfach ein bisschen mehr Geld übrig. Und du hast zwei, die ich auch drin habe, schon genannt. Ist jetzt keine Überraschung, dass ich auch Guerrero und Bowie mit drin habe. Tabsoba ist es bei mir nicht geworden. Bei mir ist es der von mir eben schon angesprochene Grilic geworden im Spiel von Hoffenheim gegen Kiel. Ich glaube, die Spielanteile werden ihm super entgegenkommen.
Sehr lange überlegt, ja.
Also Grilic ist da top für mich. Fällt da kaum ein besser rein. Ich hätte sogar safe, wenn ich jetzt das Geld für den Tabsoba noch hätte, hätte ich lieber Grilic im Team.
Ja, so weit ist bei mir irgendwie nicht gegangen, weil ich halt denke, okay, sobald Kiel ein Tor macht, ist vorbei. Aber ich glaube, auch ein Grilic wird unglaublich geile Rohpunkte machen. Ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, wie ballbesitzdominant die Hoffenheimer sein werden. Ich werde noch Hoffenheimer hier nennen, das kann ich spoilern, aber von der Defensive habe ich mich jetzt erstmal nicht getraut. Aber trotzdem, absoluter Valid Pick für 20 Millionen kann man das zu 100% machen.
Ich finde auch so geil, dass Kickbase sich selbst überredet hat und Grilic erstmal zum Verteidiger umgeschult hat.
Dass sie dann gewechselt haben.
Und dann in der nächsten Saison spielt einfach Stachverteidigung und Grilic im Mittelfeld.
Es ist überragend. Das tut mir so leid. Die machen da extra den Effort, machen diese finalen Änderungen und dann denkt sich Matarazzo, nö, die switchen wir wieder. Jetzt spielt Stach IV, Beste.
Ja, echt so. Genauso wie Wittek jetzt wirklich clean Linksverteidiger in der Viererkette bei Bochum spielt und den Switch auf Mittelfeld bekommen hat, weil er ein oder andere Mal Flügel gezockt hat.
Ist das geil. Naja, lass mir mal so stehen. Dann darfst du reingehen in dein Mittelfeld.
Ja, rein in mein Mittelfeld. Ich habe eben schon gesagt, zwei sehr vergleichsweise günstige Spieler, die bei mir drin sind. Einmal Seiwald für nicht mal 9 Millionen und Gnabry für 16,5, was für Bayern-Verhältnis natürlich halt auch nichts ist, wenn du Starter spielst.
Ganz kurz, wir haben die drei selben Bayern-Spieler, kann ich spoilern. Wir haben drei Bayern-Spieler, die insgesamt 38 Millionen kosten. willst du einen Harry Kane aufstellen, hast du 58 Millionen direkt geparkt. Sowas kommt normalerweise nicht vor, das ist völlig absurd.
Ja, deswegen, also Gnabry muss für mich rein, ja. Seiwald ist ein Kann-Spieler, finde ich. War ich mir nicht so sicher mit, weil ja, der bringt jetzt nicht das große Scorer-Potenzial mit, aber trotzdem wollte ich es für die Rohpunkte machen. Dann noch zwei Kandidaten, die deutlich mehr Scorer-Potenzial mitbringen. Einmal Florian Wirtz. Ergibt sich natürlich noch wegen dem DFB-Pokal, inwiefern man da predikten kann, wer jetzt am Ende spielt und nicht. Ist auch schon geil, dass man bei Leverkusen schon am ersten Spieltag nicht weiß, wer rein und raus rotiert. Das wird absolut Katastrophe über die Saison.
Man kann die Aufstellung einsehen, das möchte ich noch kurz sagen. Ihr könnt bis Freitag warten und die Aufstellung einsehen. Das ist ganz wichtig.
Ja, und als zweites mache ich es einfach mal so, dass ich dein Mittelfeld einleite mit Xavi Simmons und du darfst gern weitermachen.
Habe ich logischerweise auch. Genauso wie Serge Gnabry. Ich habe auch über Florian Wirtz sehr viel hin und her überlegt. Hat dann einfach finanziell nicht gepasst, weil das dann so B-Tech-Verteidigung wäre, habe ich nicht gefühlt. Deswegen Serge Gnabry, wie gesagt, Xavi Simons. Ich gehe mit Nadia Mamiri. 280 Punkte im Pokal gemacht, das ist so völlig Banane. Und ich glaube halt auch, dass der gegen Union wieder richtig scheppern kann. Finde ich für 20 Millionen einfach super geil. Und dann kommt mein erster Hoffenheimer mit dem lieben Alexander Prass. Ich glaube, dass der auf der Kieler Seite richtig Radau machen kann. Hat mir auch in den Testspielen gut gefallen, im DFB-Pokal ein Eigentor eingeleitet. Also der scheint da direkt schon ganz gut dabei zu sein. Deswegen ist er mein letzter Mann im Mittelfeld. Und dann gehen wir in den Sturm. Und da habe ich richtig gesplashed, Paul. Da habe ich mein ganzes Geld gelassen, weil es einfach sich komplett anbietet an dem Wochenende. Ich glaube, 2 von 3 haben wir mindestens gemeinsam. Ich habe einen Spieler drin, den ich normalerweise niemals in der Championship aufstellen würde, mit Lois Openda, weil er 50 Millionen kostet. Das ist so crazy overpriced, aber an dem Wochenende finde ich es einfach geiler als viele andere Optionen. Deswegen, Lois Openda, André Kramaric und Benjamin Šeško ist mein Dreiergespann vorne drin und ich erwarte da wirklich nicht übertrieben. Ich sag, die machen zusammen 6 Tore.
Nice.
Statement.
Hot Take of the Weekend. Ja, du hast dich nicht zu weit aus dem Fenster herausgelehnt, obwohl ich, glaube ich, auch noch mehr Stürmeralternativen cool fand. Ich habe auch Kramaric und Šeško drin,
ja.
Weil Openda hat nicht mehr in mein Budget gepasst, wer ja eben beim Mittelfeld gehört hat, dass ich Wirtz drin habe. Mein dritter Mann, ich konnte es eben bei den Matchups ja nicht so raushauen. Es muss den Bremer sein und ich habe jetzt Marvin Ducksch mit drin.
Ich dachte, es kommt Keke Top, Alter. Ich dachte, der Hype-Train ist richtig am Rollen.
Ja, aber das ist so ein psychologisches Ding. Wenn du 3 Dinge im DFB-Pokal machst, dann ist es gefühlt eher unwahrscheinlicher, dass du da einen direkt in der Bundesliga noch nachlegst.
Ja.
Ist nur so ein Vibe gewesen, sonst hätte ich noch ein bisschen umgebaut, aber ich glaube, dann hat Ducksch in der Bundesliga wieder seine Time to Shine. Übrigens, der dritte Treffer, ich weiß nicht, ob du die Highlights gesehen hast, wie er den vorgelegt hat, auch schon wieder allererste Sahne.
Ducksch ist der spielstärkste Stürmer der Bundesliga, wenn man Kramaric nicht als Stürmer sieht. Also ja,
die Flanke habe ich selbst nicht gesehen.
Bro, wir haben letztes Jahr so häufig Bremen-Spiele zusammengeschaut, wo wir dann gesagt haben, Alter, der Mann ist wirklich ein Magier. Das ist so krass. Der sieht 0,0 so aus, aber der ist wirklich ein unfassbarer Techniker. Also das ist so Marvin Ducksch, Alter. Ohne Spaß, Wahnsinn.
Könntest du mal Clash of Clans oder Clash Royale auch mit dem Magier ersetzen? Alter, das wäre so geil.
Der Magier Ducksch müssen wir als Folgentitel nehmen, weiß ich jetzt schon.
Das ja, machen geil. Wir.
Oder ist Keke top? Irgendwie sowas kriegen wir hin. Wir kriegen hier einen Bremer Titel hin, Paul. Wir machen das.
Ja, sehr gerne.
Paul, das war's. Die erste Episode für die Saison 24-25 in unserem Weekly Routine Dinge. Ab nächster Woche dann natürlich wieder zu dritt. Liegt einfach, wie gesagt, daran, Jakob ist gerade am Umziehen. Ich habe morgen ein Spiel. Paul ist im Urlaub. Also es könnte nicht schlechter sein für zeitliche Planung. Ab der nächsten Woche gibt's dann wieder euer Dreiergespann mit dem allwöchentlichen Stuff und Wahnsinn. Paar Learnings etc. Also könnt auch gerne hier ein Follow auf Spotify dalassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Die abschließenden Worte gehören dir, Paul.
Haben wir jetzt vor dem ersten Spieltag, könnte man noch so viel sagen, was die Leute machen sollen und so weiter. Ich übernehme trotzdem den Part von Jakob und schaut einfach bei Instagram rein, folgt da rein, schaut an, was wir da so hochladen und wie wir euch über die Saison begleiten. Unsere Teams werdet ihr da auch noch sehen, auch noch das von Jakob und auch noch seine Championship natürlich. Da werden wir auch alle 3 Championships wieder hochladen, klassischerweise wie letzte Saison, rein in die Story und dann wird es wieder ein Voting geben, welche Championship ihr am coolsten findet. Nächste Woche denke ich auch safe wieder in die Community Championship. Das war mir gerade ein bisschen unangenehmer, als aufgefallen ist, dass ich das gar nicht gemacht habe. Ja, ich wünsche allen einen geilen ersten Spieltag und dass sich die Mühe aus den letzten, ja, je nachdem wann ihr gestartet habt, 1, 2, 3, 4 Wochen gelohnt hat. Und ihr einen coolen Start in das neue Kickbase habt. Also dann bis nächsten Mittwoch und ich freue mich auf nächste Woche.
Genießt es, Freunde. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Macht hier mal die 5 Sterne auf Spotify voll und folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram fernschuss.pod. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.